Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SEKVOLL.FM. Diesmal mit der Numero 0x0f. Damit wären wir bei der 16. Folge. Und diesmal starte ich nicht mit einem Gedicht. Schade, ne?
Das ist wirklich schade, ja. Das war eine schöne Eröffnung. Hi, Florian.
So, heute ist schon wieder ein bisschen her, dass wir mal eine Folge aufgenommen haben. Aber diesmal wollen wir uns mal TLS 1.3 ein bisschen angucken.
So sieht's aus. Und einhergehend damit auch ein bisschen die Geschichte, ne?
Genau, und so ein bisschen TLS an sich. Wir können ja, wenn wir schon so direkt mitten im Thema drin sind, direkt anfangen, was denn TLS überhaupt ist. Und in den meisten Dokumentationen findet man die Begrifflichkeit SSL/TLS und was damit auf sich hat, können wir auch gleich mal klären. Also es geht um ein verschlüsseltes Protokoll, also ein Verschlüsselungsprotokoll, ein Krypto-Protokoll. Das heißt also, die Daten, die wir da reinstecken, die werden verschlüsselt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dafür gibt es doch dann die verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen. Ja, aber da ist auch noch ein bisschen drumherum. Man muss sich auf die auf einen Schlüssel einigen, man muss sich auch da einigen, welche Krypto-Primitiven man jetzt einsetzt, man muss sich darüber im Klaren werden, wie man die Daten, die Integrität dafür sicherstellt und so weiter und so fort. Also das Protokoll ist jetzt doch weitaus komplexer, was da noch mitkommt, als dass wir einfach die Daten so von jetzt auf gleich irgendwie verschlüsseln. Das ist nicht genug.
Jawohl.
Ja, und TLS, also wenn ihr HTTPS irgendwo eingebt, dann steht dieses S eben für Secure und das ist immer ein Indiz dafür, dass jetzt eben die Verbindung über TLS verschlüsselt ist. Mhm. Und damit gehört das eigentlich zum de facto Standardprotokoll für verschlüsselte Verbindungen. HTTPS, wir hatten ja auch schon in der WireGuard-Folge, wo wir ein weiteres Krypto-Protokoll uns mal angesehen haben. Da ging es ja um VPN. Da hatten wir auch drauf verwiesen, OpenVPN, womit man sein virtuelles privates Netzwerk aufbauen kann. Und bei OpenVPN wird eben auch TLS verwendet, um die Daten zu verschlüsseln.
Genau, zum Beispiel.
Genau, ehrlich gesagt gibt es da noch weitaus mehr proprietäre VPN-Lösungen, die im Endeffekt auch wieder nur TLS im Hintergrund sprechen, aber die sagen es nicht. Ne?
Genau, also TLS wird an sehr vielen Stellen gerne eingesetzt, wo man ein anderes Protokoll spricht, was vielleicht keine Sicherheit mitbringt und man möchte das im Prinzip einfach in eine Schicht, in einen Layer, der geschützt ist, wrappen, also reinpacken.
Genau.
Das ist so. Über Tor haben wir uns da zum Beispiel auch mal etwas detaillierter unterhalten.
Genau.
Tor verwendet beispielsweise auch TLS, um die TCP-Streams zwischen den verschiedenen Knoten abzusichern.
Ja, genau. Ganz viele Banking-Apps nutzen das im Backend. Amazon, AWS oder Microsoft Azure Cloud. Alles wird eigentlich in das Backend-System wird dort auch überall mit TLS verschlüsselt. Also, das ist soll schon mal so ein bisschen zeigen, wie wichtig eigentlich TLS heutzutage ist. Auch wenn wir beide totale WireGuard-Fanboys sind, aber TLS ist heute immer noch de facto Standard und hat auch meines Erachtens definitiv seine Daseinsberechtigung. Ich denke, TLS 1.3 ist ganz besonders wichtig, weil da eben einige Dinge nochmal verbessert wurden. Und ich denke, dass, ja, es lohnt sich, anzugucken.
Das stimmt. Was wir noch gar nicht erwähnt haben bisher, wofür TLS eigentlich steht. Ja. Also es ist ein Akronym für Transport Layer Security.
Okay.
Also das sagt ja auch schon ganz gut, was es macht. Wir haben eine Transportschicht, die wir absichern möchten. Und da kommt eben TLS ins Spiel. Und vielleicht der Vollständigkeit halber, weil man immer sagt, SSL, TLS, hatten wir SSL Secure Socket Layer, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Secure Socket Layer.
Secure
genau.
Socket Layer. Einfach um die Begrifflichkeiten mal klar zu haben.
Genau. Ja, ich würde ganz gerne in der Geschichte dann eingehen, was denn das eine bedeutet und das andere und warum es die Differenzierung gibt.
Genau, dann
Was wir.
fangen wir mit SSL an, oder?
Genau, ja, genau. Worauf ich jetzt noch ganz kurz eingehen möchte, ist, es gibt von, weiß gar nicht, hatten wir schon mal Let's Encrypt irgendwo benannt, bestimmt, aber wir können noch mal drauf eingehen.
Möglich,
Also
ja.
Let's Encrypt ist ein super tolles Projekt, womit man kostenlose Zertifikate bekommen kann. Das heißt, also wir werden ja eh gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. TLS ist zwar an sich ein Protokoll, aber da kommt ein ganzes Ökosystem noch mit dazu. Und da gehören auch eben diese Zertifikate, damit man wirklich sicherstellen kann, dass man auch wirklich mit der Bank zum Beispiel spricht. Also da muss es irgendwie eine Art Verifikation geben, wenn ich mich bei www.bank.de, dass dann auf der anderen Seite auch wirklich die Bank dort ist und nicht vielleicht irgendein Angreifer, der einfach behauptet, er wäre die Bank. Und da
Genau.
kommen eben diese Zertifikate ins Spiel. Weiß gar nicht, wie weit wir da nochmal ausholen. Ein Zertifikat ist im Prinzip von einer höheren Stelle, die hat quasi das bestätigt, dass von dieser Bank, dieser Public Key, dass der der Bank gehört. Und dann hat die da drunter ihre Signatur gegeben. Diese Signatur erfolgt also bei wir sprechen jetzt hier schon von asymmetrischer Kryptographie. Da haben wir ja diese Notation von einem Private Key und einem Public Key. Also einem Public Key, der von außen, den ich auf meine Homepage packen kann, und dann jeder, der mir eine verschlüsselte E-Mail schicken möchte, der nimmt diesen Public Key und nutzt den, um mir dann eine E-Mail zu verschlüsseln und schickt mir die dann. Und bei zum Beispiel RSA ist also ein sehr bekanntes asymmetrisches Kryptographieverfahren. Und bei RSA ist es zum Beispiel egal, ob ich jetzt mit dem Private Key verschlüssel oder ob ich mit dem Public Key verschlüssel. Das heißt also, diese Signatur funktioniert dann eben so, dass eine bestimmte Institution mit dem Private Key etwas verschlüsselt, und zwar eine Checksumme von so einem Zertifikat. Das ist nicht nur der Public Key, da stehen auch ganz viele Metainformationen drin, die Domain von der Bank, was weiß ich, wie lange es gültig ist und so weiter und so fort. Das kann man sich alles in so, wenn man mal im Browser auf dann so ein Zertifikat draufklickt, kann man das alles mal sehen. Und da wird eine Checksumme gebildet, und die wird mit dem Private Key verschlüsselt. Und dadurch können die Leute den Public Key, der zugänglich ist, nehmen und das entschlüsseln und prüfen, ob die Checksumme quasi übereinstimmt. Und dann weiß ich, ja, das ist wirklich die Bank, mit der ich da gerade rede. Falls.
Genau. Also eine dritte Instanz überprüft im Prinzip und unterschreibt dann, dass dieser Schlüssel wirklich zu diesem Service gehört. Und der Bankserver beispielsweise, der nimmt dann dieses Zertifikat und liefert das dann mit aus, jedes Mal, wenn man eine verschlüsselte Verbindung erstellt. Und der Browser kennt alle diese dritten Instanzen, die Unterschriften vornehmen für andere im Prinzip, also bestätigen oder beteuern, könnte man sagen, der kennt die und kann dann nachprüfen, ob mit einem der Schlüssel, also ob wirklich diese dritte Instanz das unterzeichnet hat, sozusagen. Und damit jetzt irgendwie eine dieser dritten Instanzen, eine dieser Certificate Authorities, so nennt man die, mir ein Zertifikat ausstellt, irgendwie für meine Bank oder meinen Server, nehmen die auch eine Überprüfung vor in der Regel. Also ich muss denen irgendwie zeigen, dass das wirklich mein Server ist, dass ich wirklich die Domain habe. Oder jetzt im Falle von einer Bank oder so, und dann gibt es noch Verfahren, das nennt sich Extended Validation, da muss noch mehr passieren. Also da wird auch nicht technisch miteinander gesprochen. Ich beweise dann und unterschreibe und, hey Leute, ich bin wirklich diese Bank und ich bräuchte jetzt ein Zertifikat, und dann kommt da ein richtig schön grün leuchtender Haken auch im Browser, wenn sowas vorliegt. Also da wird im Prinzip auf anderem Wege sichergestellt, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein. Die dritte Instanz unterschreibt das und jeder Browser kann es eben überprüfen.
Genau.
Jetzt sind wir allerdings schon so weit, schon in
Schon
die
komplett
CA-Welt
reingeschlittert, ne?
reingeschlittert. Jetzt sollten wir vielleicht auch kurz die Probleme mit diesem CA-System zumindest mal anschneiden, oder? Nicht, dass das jetzt so klingt, als wenn das alles super wäre.
Ja, das stimmt.
Also es funktioniert, das ist, was wir gerade haben, ne? Momentan, da ist jetzt gerade nichts anderes in Sicht irgendwie. Aber es gibt Probleme mit dieser Architektur.
Ja, genau. Also das Problem ist, dass wir so vielen Instanzen trauen, dass halt das Ganze eigentlich schon wieder so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Also und es ist auch schon oft genug vorgekommen, dass irgendwelche Zertifikate, dadurch, dass es so viele sind, dass dann auch mal die, ob wirklich jede Firma da wirklich mit diesem mit dem Private Key dann so sauber umgeht, ist halt das große Problem. Und wenn das irgendjemand anders hat, den Key, dann kann der halt Zertifikate im Namen von dieser Firma zum Beispiel erzeugen. Und ja, da ist auch schon vorgekommen, dass da echt valide Zertifikate dann erstellt worden sind. Also das ist, glaube ich, mal so das Hauptproblem, was wir damit haben.
Genau, also das ist eine recht große Anzahl auch, sage ich mal, dieser Drittstellen, dieser Certificate Authorities. Ich glaube 60, 70, 80 irgendwie den Dreh.
Ich guck gerade mal, ich dachte, es wären sogar noch mehr.
Ich habe mal nachgeguckt, da war das irgendwie was in der Region. Also das sind irgendwie Unternehmen weltweit, die sowas machen. Und die Betriebssysteme beziehungsweise die Browser, die pflegen halt ihren Store von Certificate Authorities, denen sie vertrauen. Das variiert so ein bisschen. Also das Betriebssystem hat einen, aber manche Browser verwenden dann nochmal einen eigenen Store. Und ja, es reicht eben, wenn von einem dieser Certificate Authorities beispielsweise der Private Key abhanden kommt, wie du gesagt hast, oder die vielleicht einfach einen Mitarbeiter mit böser Absicht haben, der irgendwie in der Lage ist, willkürlich irgendwelche Zertifikate zu signieren, dann würde das schon ausreichen, um beispielsweise ein Zertifikat zu unterschreiben für die Lieblingsbank und beispielsweise bei einem Machine-in-the-Middle-Angriff dieses Zertifikat einzusetzen. Und der Browser würde nicht merken, dass jetzt was nicht stimmt.
Genau so ist es. Ich versuche das gerade irgendwie mal. Ich hatte das letztens auch schon mal rausgesucht, wie viel das waren. Ich glaube, das ist jetzt hier der Certificate Manager.
Und?
Ja, steht keine Zahl da, ne? Das lässt sich gut scrollen.
Okay.
Warum steht denn da nichts da? Ich will jetzt nicht zählen. Ich glaube, du könntest gut, also ich würde jetzt mal vermuten, dass deine Zahl wahrscheinlich ganz gut geschätzt ist.
Also auf jeden Fall mehr als irgendwie mit Fingern abzuzählen.
Ja, genau. Ja, genau, jetzt haben wir schon so ein bisschen, also das ist, gehört so mit zu diesem Ökosystem dazu. Wie du schon absolut richtig gesagt hast, bei Let's Encrypt ist es so, warum zahlt man denn bei dem einen Geld und bei dem anderen nicht? Und du hast ja schon gesagt, ne, dass eine ist diese Extended Verification, was Let's Encrypt macht. Man bekommt da ja auch die Zertifikate kostenlos. Warum kostet es da nichts und da kostet das was? Let's Encrypt prüft nur, ob man die Domain, für die man ein Zertifikat möchte, ob man diese kontrolliert. Das heißt, dann muss man irgendeinen Schlüssel auf einen Webserver setzen oder ich weiß es gar nicht, das passiert ja mit diesem Ruby-Skript schon komplett automatisch, dass der sich dann authentifiziert. Aber es geht nur darum, also dieses Zertifikat überprüft nur, ob derjenige die Domain kontrolliert und deswegen sind die auch meistens immer nur 3 Monate gültig, die Zertifikate, und danach muss man es eben wieder neu verifizieren.
Was man natürlich auch schon komplett automatisieren kann heutzutage, dass der Server sich dann alle 3 Monate ein neues holt vom Let's Encrypt Server. Aber genau, man muss im Prinzip Let's Encrypt nur beweisen, dass man diese Domain kontrolliert. Das kann man beispielsweise machen, indem man irgendeinen Kryptoschnipsel ablegt, wie du gesagt hast. Let's Encrypt prüft dann quasi in diesem Verifikationsvorgang, ob unter der Domain, für die du gerade ein Zertifikat haben möchtest, unter /.wellknown/ACME, das ist dieses Let's Encrypt-Protokoll, da irgendwie eine Datei liegt, die es gerade erwartet. Oder es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, sowas über einen DNS-Eintrag zu machen. Dann setzt du irgendwie einen speziellen Record und Let's Encrypt ruft den ab und schaut, ob der da ist. Also da gibt's verschiedene Wege, aber alle zielen darauf ab, dass du irgendwie beweist, dass du diese Domain kontrollierst.
Genau.
Und das lässt sich wunderbar automatisieren und die Let's Encrypt Server, die stehen einfach da und warten und du kannst so eine Anfrage stellen und dann überprüfen die das. Und wenn du dann bewiesen hast, dass du diese Domain kontrollierst, dann kriegst du eben auch dein Zertifikat für diese Domain von Let's Encrypt ausgestellt. Und das Schöne ist jetzt, dass Let's Encrypt mittlerweile auch eine von diesen Betriebssystemen und Browser CA Stores akzeptierten Certificate Authorities ist. Das heißt, da erscheint keine Warnmeldung, dass irgendwie ein selbstsigniertes Zertifikat im Einsatz ist, sondern auch die sind schön mit Schlosssymbol gesichert und
genau.
Ja, so kann jetzt auch der kleine Mann für seinen selbst gehosteten kleinen Service, für den er eine kleine Domain hat, auch mal eben ein valides Zertifikat generieren.
Was ich gehört habe, was ich eigentlich schade finde, warum das zum Beispiel Firefox nicht hat, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen den Zertifikaten, die wo nur die Domain verifiziert ist und diese Extended Verification. Also ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der Safari zeigt dir dann das grüne Schlösschen an, wenn das eine Extended Verification war. Und ein graues Schlösslein, was aber auch zu ist bei allen anderen Seiten. Finde ich irgendwie auch ganz nett.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen, schmeißt ein bisschen mehr Geld hin und ist noch mehr Sicherheit.
Ja, ist grün.
Ja,
ja. Warum ich, genau, vielleicht warum wir darauf zu sprechen kommen. The Let's Encrypt-Projekt ist wirklich maßgebend dafür, dass wir heute einen Zustand erreicht haben, dass fast 80% des weltweiten HTTP-Verkehrs mit TLS verschlüsselt ist. Meines Erachtens sind es so zwei Indikatoren. Also der erste ist durch die Leaks von Edward Snowden. Dadurch gab es dann auch einige Suchmaschinen, die dann auch mal per Default HTTPS eingeschaltet haben. Und das war eben vorher nicht so. Vorher ging man immer davon aus, diese NSA, das war immer so ein bisschen früher war das schon meines Erachtens ein großes Umdenken. Vorher war das so eine theoretische Bedrohung durch die NSA, die irgendwie alles machen kann. Auch so ein von anderen Leuten als Totschlagargument wahrgenommen. Aber durch Edward Snowden haben wir jetzt einfach einen Beleg und einen Beweis, dass das wirklich so ist. Und jetzt hat sich schon ist ein Umdenken passiert. Und ich denke, durch seine Leaks und zusammen mit dem Let's Encrypt-Projekt haben wir heutzutage den Zustand, dass 80% des weltweiten Verkehrs, HTTP-Verkehrs, mit TLS verschlüsselt ist. Dazu gibt es bei Let's Encrypt / Stats gibt es Statistiken, die mit dem Firefox Telemetry-Projekt machen. Und da kann man relativ schön sehen, dass da zum Beispiel waren wir da bei 2016 ungefähr, vor 4 Jahren, waren wir da gerade mal bei circa 50% des weltweiten Verkehrs.
So, da hat dann sich war gut man, was getan.
Genau, und dann 2017 waren wir schon so bei 70%, und jetzt sind wir schon gut bei 80% eigentlich. Die unterteilen noch zwischen den Benutzern aus Japan, USA und All Users, also Rest irgendwie.
Okay.
Genau, und da sieht man eigentlich bei allen, dass man da mittlerweile bei so 80% angekommen ist und bist sogar ein bisschen drüber heutzutage schon.
Ja, cool.
Ja, und ich finde, das ist schon echt signifikant. Was bedeutet natürlich dann auch, dass über 80% des weltweiten Verkehrs dann über mit TLS dann auch verschlüsselt wird. Und ich glaube, deswegen kann man auch nochmal wirklich verstärkt sagen, dass es einfach de facto das Standardprotokoll für alle verschlüsselten Verbindungen einfach.
Zumindest definitiv für Web.
Ja, genau. Ne?
Also für Web-Traffic irgendwie im Browser surfen und auch wahrscheinlich für APIs, die man irgendwie anspricht. Ja. Oder auch was Apps verwenden für die Kommunikation irgendwie zum Backend. Ja, also es ist schon wahrscheinlich irgendwie das meist eingesetzte, die meist eingesetzte Schicht, um Sicherheit für eine drüberliegende Transportschicht zu gewährleisten. Ja.
Genau, würde ich auch sagen. Ja, und jetzt haben wir den besonderen Status, dass wir seit August 2018 ist TLS 1.3 veröffentlicht. Und TLS 1.3 ist besonders interessant, weil es eigentlich ein neues Protokoll ist. Also es hat überhaupt nicht mehr so viel gemein mit TLS 1.2. Und da gab es eben dann auch relativ viel Diskussion, ob man es nicht umbenennen kann. Aber das, vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu, wenn wir über die Geschichte sprechen, warum mit TLS 1.3, warum es da mit dem Namen ein paar Probleme gab. Laut TLS 1.2 sind okay, vielleicht müssen wir erst mit der Geschichte anfangen, sonst kann ich die anderen Sachen, dann versteht man
die irgendwie nicht so. Ich denke auch.
Ja, genau.
Können wir langsam mal mit anfangen.
Also, es war ja vorher, war das immer SSL-TLS oder beziehungsweise sogar SSL. Und wir hatten, Daniel, du hast es schon gesagt, SSL, Secure Socket Layer. Und das war, ist der Vorgänger von TLS und ist interessanterweise von Netscape Communications entwickelt worden, und zwar fast direkt nach dem ersten Browser. Der erste Browser war Mosaic 1.0. Als der released wurde, haben die sich relativ schnell danach hingesetzt und haben gemeint, das ist alles ganz toll, aber eigentlich wollen wir das vielleicht schon alles vielleicht irgendwie verschlüsselt haben. Also das ist jetzt schon so ein bisschen die Geschichte von dem SSL Version 1.0.
Also ich kenne Netscape noch von dem Netscape Navigator, dem Browser früher.
Genau.
Und war das davor schon, haben die an dem Protokoll gewerkelt? Oder also Mosaic sagt mir auch gar nichts, ehrlich gesagt. Oder ob das also der Vorläufer davon war oder so?
Ich bin jetzt auch nicht so alt. Aber ich dachte, Mosaic ist der Vorgänger von Netscape, von dem Browser auch.
Okay.
Aber wir gucken mal schnell nach.
Mosaic. Tatsache, 93 war Initial Release, 0.5. Und krass, Final Release war dann 97, aber auch schon die Version 3.
Genau. Und, ja, richtig, genau. Und war quasi so ein bisschen der Vorgänger dann von dem Netscape Navigator, so hieß
genau.
er dann.
Ja, den kenne ich noch auch
hier genau.
Mit dem Kompass und so.
Ja, genau. Ja. Den kenne ich auch noch, genau. Genau, und also genau, 93 und an SSL 1.0 wurde so im 1994 in Mitte des Jahres
quasi. Da wurde
ja, es ist also laut was ich gefunden habe, ist das abgeschlossen geworden, also das Design. Jetzt muss man dazu sagen, wer ein bisschen guckt, ob man irgendwo noch einen Browser findet, der SSL 1.0 unterstützt, das wird nicht passieren, weil SSL 1.0, ja, genau, aber es wurde auch nie veröffentlicht. Also SSL 1.0 ist bekannt, weil es nur intern eigentlich bekannt gemacht wurde, weil es schon so massive Probleme hatte, dass man sich eigentlich, als es fertig war, als man es vorgestellt hat, bei einer internen Veranstaltung direkt entschieden hat, eine neue Version davon zu bauen.
Okay.
Also bloß so ein paar Sachen, die wir vielleicht hier, da gibt es ein wunderbares, es gibt auf der, auf einer Mailingliste ein relativ schönes Zitat, und zwar von Philip Hallam Baker auf der Cryptography-Mailingliste, und da hat irgendjemand gefragt, was denn hier mit SSL 1.0 war und was da so ist, und er schrieb dort auf der Mailingliste, Zitat, I don't understand what you mean there. The actual history of SSL was that SSL 1.0 was so bad that Alan Schiffman and myself broke it in 10 minutes when Mark Anderson presented it in a MIT meeting. Also es hat 10 Minuten gedauert, bis dass man dort einfach wahrscheinlich massive Schwachstellen schon gefunden hat.
Vermutlich fundamentale Probleme mit dem Design.
Genau. Also ein paar sind auch aufgelistet. Das erste ist, dass es überhaupt gar keine Data Integrity gibt. Also das heißt, ein Angreifer ist in der Lage dann mit den verschlüsselten Daten einfach zu spielen. Und auch ein großes Problem ist, dass es gar keine Sequenznummern gibt. Wir hatten, glaube ich, mit Sequenznummern hatten wir schon mal auch gesprochen, als wir, glaube ich, mit dieser Autoschlüssel-Sache gesprochen hatten. Da gab es ja den Relay-Angriff, wo wir einfach ein Signal genommen haben und es über eine weitere Strecke übertragen haben. Und dann hatten wir auch, glaube ich, zur Differenzierung sind wir auf diesen Replay-Angriff eingegangen, wo ich überhaupt nicht weiß, was in diesem Signal drin ist. Ich nehme das einfach mal auf. Und dann habe ich das gespeichert und dann kann ich das ja, ohne dass ich überhaupt verstehe, was da drin vor sich geht, kann ich das einfach nochmal losschicken. Und das nennt man einen Replay-Angriff. Ich nehme was auf und dann schicke ich das einfach wieder los. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, naja, aber da versteht man ja gar nicht, also das hier alles verschlüsseln und so, das mag sein. Aber das vielleicht wird das klarer, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt eine Überweisung macht bei seiner Bank und man überweist jetzt zum Beispiel dem SecVoltFM-Projekt irgendwie 1.000 Euro. Spende, ne? Und das würde man jetzt aufnehmen. Und man weiß überhaupt nicht, um was es da geht, aber man nimmt genau dieses Paket auf und schickt es nochmal ab. Dann würde auf der anderen Seite eben wieder eine Überweisung von 1000 Euro eingehen. Und deswegen muss man eben darauf achten, dass das einfach nicht passiert. Und das geht relativ einfach, indem man einfach wie bei TCP einfach, sag ich mal, Sachen durchnummeriert und dann weiß man sofort, wenn ein Paket ankommt und da ist die gleiche Sequenznummer drin, dann weiß ich, da ist irgendwas, das ignoriere ich. Und das funktioniert aber nur, wenn die Pakete durchnummeriert sind. Genau.
Okay.
Ja, und dann war also auch noch
Es wurde im Prinzip dann intern vorgestellt, SSL Version 1, und dann während der Präsentation wahrscheinlich schon gebrochen. Ja,
genau.
Und dann war die Sache auch erstmal wieder vom Tisch.
Genau, und was der StreamCypher RC4 wurde auch benutzt. Ich muss jetzt allerdings überlegen, ob der damals, ich glaube, der galt aber damals noch als sicher, 94.
Ich meine auch,
das
kam dann irgendwann später.
Das kam später, ja. Genau. Ich habe mir hier ein bisschen die Glocken draußen. Ich muss das Fenster aufmachen, es ist sehr warm. Hört man das?
Na, ja, gut. Ne? Ja, das hört man ganz gut. Ja. Ich sitze hier, habe extra Fenster zu und alles. Und du lässt da die Glocken läuten.
Ja. Schön. Ja, das geht hier leider schlecht. Ja. Gut.
Na gut.
Genau, das war SSL 1.0. Das ist also nie an das Tageslicht gekommen. Man hatte sich also relativ schnell entschieden, da nochmal eins oben drauf zu setzen. Und das war dann auch, das ist relativ fix passiert. Also wir hatten ja SSL 1.0, das war Mitte 1994 und Ende 1994 gab es dann auch schon SSL 2.0. Und da muss man dazu sagen, das unterstützen auch sogar noch einige. Also das ist 94. So, was gab's jetzt da? Da finde ich jetzt eigentlich sehr interessant. Netscape hat SSL 2.0 zu der IETF, der Organisation, die für Netzwerkprotokolle, die Standardisierung für Netzwerkprotokollen verantwortlich ist, hat SSL
Internet Engineering Task Force, ne?
Danke, genau. Okay. Hat es eben submitted. Und wollte eben es zu einem Standard bringen. Mhm. Netscape hat sogar noch was weiteres gemacht. Das ist jetzt ein bisschen so ein paar Side-Informationen. Sie haben auch zeitgleich SSL 2.0 als Patent angemeldet und haben das Patent bekommen. Und haben es aber danach quasi kostenlos und for free rausgegeben. Also es war einfach nur, um sich das zu sichern, wie dieser Mechanismus war. Man muss dazu sagen, das kommt aus einer Zeit, wo auch die Rivalität von Microsoft und anderen Firmen noch relativ groß war. Microsoft hat nämlich, wusste ich nämlich auch nicht, weiß nicht, wer das noch kennt, Microsoft hat nämlich auch ein verschlüsseltes Protokoll rausgebracht, was sich Private Communication Technology, PCT, nennt.
Krass, nee, das sagt mir gar nicht.
Und das war interessanterweise sogar sehr, sehr ähnlich, wie SSL 2.0 funktioniert. Mhm. Hat aber außerhalb von dem Microsoft-Universum eigentlich keinerlei Relevanz gehabt. Deswegen, also mir sagt das Protokoll ehrlich gesagt auch gar nichts.
Okay, spannend.
Genau. Was man auch noch dazu sagen muss, es gab jetzt also schon ein paar Sachen, es gab jetzt Sequenznummern, also man hat die Flaws, die man eigentlich vorher erkannt hat bei 1.0, hat man jetzt ausgebessert. Es gab also, es gab Sequenznummern, Data Integrity gab es, das war mit MD5 war das eben sichergestellt, und auch da muss man dazu sagen, MD5 galt damals auch noch als sicher. Mhm. Genau. Was man jetzt aber noch, auch noch eine kleine Seitennotiz, keiner, der einen Kryptographie-Background hatte oder Security-Background, hat eigentlich an dem Protokoll mitgearbeitet. Was dazu führt, dass es auch hier einige Probleme mit dem Protokoll an sich gibt. Ja.
Gut. Das heißt, nächste Iteration ist dann SSL Version 3.
Genau. Das heißt,
kam auch schon ein Jahr später oder so, ne?
Genau, habe ich jetzt, glaube ich, gar keinen. Ich muss noch mal gucken. Ich habe gar kein Jahr mehr.
96.
Ja,
habe ich hier stehen.
Ja. Interessanterweise, da hat man sich jetzt aber Leute geholt, die schon mal was von der Thematik verstanden haben. Paul Kocher zum Beispiel, ein amerikanischer Kryptograf, der auch bei den Spectre- und Meltdown-Sachen mit involviert war, der hat da mitgewirkt. Genau. Und also man hat sich jetzt hier schon Leute geholt. Als ich so ein bisschen in den Mailinglisten dort ein bisschen durchgescrollt habe, habe ich so ein bisschen durch die Blume verstanden, dass da zwar jetzt Leute eingeladen wurden, die da wirklich Plan haben, aber den hat man wohl auch da leider nicht besonders viel Zeit gelassen. Also da war wohl ein bisschen Druck da, dass die eine neue Version rausbringen und auch was dazu führte, dass es leider nicht, also dass dort auch einige Probleme existieren. Genau, das war SSL 3.0 und das ist jetzt interessanterweise bei der IETF ist das jetzt standardisiert worden und damit man eine Unterscheidung hat zwischen SSL, was vorher quasi nicht standardisiert war und jetzt hat das ja die IETF übernommen, das heißt jetzt werden auch dort die Protokolle verbessert und das ist jetzt ein Prozess und dann gibt's diese RFCs, die man dann lesen kann, dann wurde das an die IETF übergeben und seither heißt das TLS. Damit es da eine klare Unterscheidung gibt. Transport Layer Security. Genau.
Deswegen
ist eigentlich, wenn man heute SSL ist eigentlich, man muss oft, wenn man ehrlich ist, noch immer von beiden sprechen, weil es gibt einige Browser, die können halt immer noch SSL, aber eigentlich ist das veraltet und eigentlich sollte man nur noch von TLS sprechen.
Genau.
Okay. Man muss dazu sagen, dass jede SSL-Version heute als kaputt gilt. Also alle sind nicht mehr zu empfehlen. Keines von den SSL-Versionen. Ja. Ja. Also das wäre es jetzt, sage ich mal, so ein bisschen zu der Geschichte von SSL, was da der Unterschied ist, warum das SSL heißt. Und vielleicht, jetzt kann ich ja auf den vorherigen Punkt nochmal kommen, vielleicht versteht man jetzt auch, ehrlich gesagt, gab es Diskussionen auf der IETF-Mailingliste, ob man das nicht TLS 3.0 nennen sollte, weil es eben, oder TLS 2.0 ist eigentlich egal, weil vorher, wenn wir jetzt von TLS 1.0, 1.1, 1.2, da sind die Schritte sehr, sehr klein. Man hat einige Verbesserungen eingepflegt, aber richtig viel am Protokoll hat sich nicht geändert. Aber jetzt mit TLS 1.3, eigentlich muss man, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es ist eigentlich ein neues Protokoll. Die Intention ist immer noch die gleiche, aber von der Art und Weise funktioniert es halt deutlich unterschiedlich. Und es gab große Diskussionen, ob man es nicht irgendwie TLS 2.0 oder 3.0 nennen soll. Aber dadurch, dass es SSL schon die Sprünge im 1.0, 2.0, 3.0 war, hatte man eben Angst, dass es da zu Verwechslungen kommt. Ja, das wäre natürlich auch verheerend, wenn jemand sagt, hier benutzt du TLS 2.0 und dann setzt der SSL 2.0 ein.
Ja. Ich verstehe.
So, und das ist es, deswegen ist es jetzt, heißt es trotzdem, also heißt es TLS 1.3.
Ja. Was natürlich auch zu Verwirrung stiften kann, dass dann nachher Leute denken, SSL 3 wäre weiter als TLS 1.3, obwohl das natürlich absolut nicht der Fall ist.
Ganz genau.
Ist jetzt halt einfach ein bisschen unschön, aber so lief jetzt eben die Geschichte und jetzt müssen wir damit Vorlieb nehmen, dass wir TLS dann offenbar in 0,1er Schritten steigern.
Ja.
Und erstmal noch länger eine Version 1 Punkt haben.
Genau. Ich habe auch gerade nochmal die Daten da, du hast völlig recht. Also SSL 1.0 war 94, dann 2.0 war 95 und 3.0 war 96. Das ging also relativ schnell.
Ja.
Und seit 1999 gibt es TLS 1.0. Dann gibt es TLS 1.1 2006, TLS 1.2 2008 und jetzt muss man, jetzt ist 10 Jahre erstmal nichts passiert.
Das ist auch krass.
Also vorher sind die Schritte schon relativ, also immer alle 2 Jahre ist irgendwas mal passiert oder beziehungsweise,
zwischen 1.0 und 1.1,
genau. Ist auch ein bisschen
aber auch schon mal 7 Jahre,
ja. Genau, aber jetzt der Schritt von TLS 1.2 zu 1.3 sind jetzt doch 10 Jahre, wo nichts wo kein, wo nichts passiert ist. Ja. Also ist schon was passiert, aber das Protokoll hat sich einfach nicht, in der Hinsicht nicht weiterentwickelt.
Es wurde keine neue offizielle Variante des Protokolls released, ja.
Genau. Und vielleicht, was jetzt da ein bisschen interessant ist, also TLS 1.2 ist jetzt die letzte Version, das ist in dem RFC 5246 definiert. Und was ich spannend fand, wenn man sich dort die Ziele anguckt, also dort sind die Ziele von TLS spezifiziert. Mhm. Und da werden 4 Stück genannt. Und die erste kann man noch verstehen, das ist Cryptography Security, Cryptographic Security. Also in erster Linie, das ist auch Punkt 1, geht es darum, eine sichere End-zu-End-Verschlüsselung aufzubauen.
Ja.
Genau. Und genau. Wir hatten ja auch schon End-zu-End-Verschlüsselungen kennengelernt. Also das ist von dem einen Punkt zum anderen Punkt und dazu, also nicht irgendwie zwischen einem Zwischenmann und oder Frau und der verschlüsselt das dann wieder mit dem anderen, sondern das ist von Ende zu Ende. Da wollen wir einen Kanal aufbauen und der soll sicher sein. Und das ist eigentlich das oberste Ziel. Das ist Punkt 1. Jetzt ist Punkt 2 ist Interoperability. Das heißt, also jetzt steht da drunter noch in Englisch, different TLS implementation should just work without the knowledge of the code base. Wir hatten, glaube ich, uns in der Vorbesprechung auch schon ein bisschen drüber unterhalten, ob das nicht irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil ein RFC ist ja eh schon dazu da, dass wenn jeder das RFC nimmt und das implementiert, dann sollten die verschiedenen Implementierungen sowieso aufeinander aufbauen. Ich denke aber,
dafür
was damit
hat man ja Protokolle eigentlich, ne, im eigentlichen Sinne, dafür, dass auch unterschiedliche Implementierungen gescheit miteinander kommunizieren können und beide Seiten wissen, was abgeht, weil sie sich eben an das Protokoll halten.
Genau. Und aber hier bin ich der Meinung, dass damit gemeint ist, dass die verschiedenen TLS-Versionen auch teilweise miteinander interagieren können. Das heißt also, jetzt muss man natürlich überlegen, der Server könnte jetzt unter Umständen TLS 1.1 und 1.2 unterstützen. Und jetzt kommt mein Client und der kann aber bloß 1.1. Das heißt jetzt, und das ist eben auch ein Teil des Protokolls, was wir gleich nochmal diskutieren werden, wo man jetzt sich unterhält, okay, was supportest du, was supporte ich? Okay, du supportest nur TLS 1.1, dann nehmen wir das. Und ich glaube, das ist hiermit gemeint.
Ja, also könnte man jetzt auch einfach Abwärtskompatibilität nennen, ich mal. Ist aber natürlich in diesem Kontext ein bisschen schwierig, gerade weil ja auch häufig neue Versionen des Protokolls rauskamen, weil die alten irgendwie Schwächen aufgewiesen haben, die eben die Hauptziele aushebeln. Und dann ist natürlich wieder fragwürdig, ob man das jetzt möchte, dass der Server noch eine alte Variante spricht, die vielleicht nicht die Ziele liefern kann, die der Nutzer sich da erhofft. Das ist ein bisschen schwierig. Und es gibt sogar teilweise Angriffe auf modernere TLS-Verfahren, die funktionieren nur, wenn der Server noch alte SSL-Versionen beispielsweise unterstützt. Da kann man dann von neuerer Kommunikation Dinge mitschneiden und dann Dinge ausnutzen in einer eigenen Verbindung, die man später zu dem Server aufbaut. Und das klappt nur, wenn der Server noch sehr alte SSL-TLS-Versionen unterstützt. Also das ist hier ein sehr frickeliges Thema. Aber ja, genau, du hast recht. Jetzt ein Server, der 1.3 und 1.2 spricht, man braucht so eine Art Mechanismus, um auszuhandeln, was jetzt verwendet werden soll. Womit sowohl Client als auch Server irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
Genau, das sind so Fallback-Angriffe, wo in der Mitte Angreifer in der Lage ist, dann zu behaupten, der unterstützt ja doch ein bisschen weniger. Kommen wir auch gleich nochmal dazu, dass dann einige von den Protokollen, die dann das aushandeln, eben nicht signiert sind und dadurch ist man in der Lage, damit dann ein bisschen rumzuspielen und dann kann man so Downgrading-Attacks durchführen. Das heißt, obwohl eigentlich beide, sag ich mal, TLS 1.2 unterstützen, ist man dann in der Lage, dass die dann vielleicht SSL 3.0 sprechen und da gibt's dann, das ist dann kryptografisch doch deutlich einfacher zu brechen als TLS 1.2 zum Beispiel.
Jawohl.
Ich muss gerade überlegen, ist das diese Poodle-Attack oder war das schon diese Padding-Oracle-Attacke? Da gab es auch eine ganz bekannte, die auch dieses Downgrading hat.
Ja, also die mir jetzt vorschwebt, ist von 2016, die heißt Drown.
Ah ja,
das ist das SSL Version 2, anfällig für Bleichenbacher ist. Und das ein Problem ist, weil ein Attacker kann verschlüsselte Daten verwenden, um dann selbst eine SSL-V2-Verbindung mit demselben Server aufzubauen und seine Daten entschlüsseln, die er vorher aufgezeichnet hat, die vielleicht auch mit einem moderneren Protokoll stattgefunden haben.
Mhm.
Wenn der Server aber auch noch SSL-V2 unterstützt, auch wenn die eigentliche Kommunikation auf einem höheren, mit einer höheren Version stattgefunden hat.
Genau, ja. Vielleicht können wir ja danach noch mal ein bisschen auf diese, so grob auf diese Angriffe ein bisschen eingehen.
Ja.
Genau, weil also ich
was
ja
heißt, noch. Nachher hast du gerade noch was?
Ja, nee, ich war ja noch theoretisch bei diesen Zielen. Wir waren ja gerade bei.
Sorry. Genau, ja, klar.
Bei Entschuldigung. Bei Interoperability. Genau. Ja. Das dritte Ziel ist auch interessant, ist Extensibility. Und das wird auch nochmal, also hier geht es darum. Also man muss sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Die Idee fand ich, also wenn man das RFC so ein bisschen durchscrollt, die Idee hatte, dass man ein Protokoll baut und selbst wenn man jetzt, wenn jetzt verschiedene Krypto-Algorithmen vielleicht gebrochen sind und es neue gibt, dass wir trotzdem nicht das Protokoll ändern müssen, sondern dass das so ein Around-Protokoll ist, wo wir dann einfach, was dann einfach erweiterbar ist. Also das ist so ein bisschen so grundsätzlich diese Idee von TLS beziehungsweise BIS 1.2 gewesen. Und Extensibility heißt jetzt in dem Sinn auch, dass wir das ist TLS 1.2 hat, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz gucke, wir haben da fast über 30 Extensions, die offiziell supported werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch Heartbeat dazu. Genau, und da gab es ja vor einigen Jahren diesen Heartbleed, daher das Wortspiel Heartbeat, Heartbleed-Bug, was so ein Information-Leakage war. Das heißt, man konnte dann eben Teil von dem Speicher eben auslesen, wenn man eben einige dieser Pakete losgeschickt hat, hat man eben als Antwort Teile des Pakets bekommen, des Speichers bekommen. Und genau, und das war eben auch eigentlich eine Schwachstelle, eine Implementierungsschwachstelle in einer Extension von TLS.
Okay.
Genau, und als viertes Ziel war dann noch Relative Efficiency. Also es wäre natürlich auch noch schön, wenn es ein bisschen schnell geht, weil dadurch, dass die Idee war auch da vielleicht schon viel, dass relativ viel verschlüsselt werden soll, soll es natürlich auch schnell sein. Und wenn man jetzt mit die Ziele in TLS 1.3 sucht, dann findet man die so nicht mehr. Was man findet, ist das typische CIA-Modell, Confidentiality, Integrity und Availability, also die typischen Ziele in der IT-Sicherheit, aber eben nicht diese speziellen mit Interoperability und Extensibility als Hauptziele eigentlich von dem Protokoll mit integriert.
Ja. Authentication, ne? Ich glaube, du hast gerade Availability gesagt.
Ja, genau.
Das sind Confidentiality, also dass die Daten nicht mitgelesen werden können. Integrity, also dass die Daten nicht unterwegs verändert werden können, beziehungsweise das dann auch auffällt. Und Authentication, also dass eben genau, dass man weiß, mit wem man spricht, dass der Server irgendwie ein Zertifikat mitreicht und wir auch wissen, dass wir jetzt mit dem Server unserer Bank reden und nicht irgendwem anders, den nur so tut. Also das wären hier die Hauptziele.
Ja, ich ist natürlich ein bisschen, kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Aber das A steht schon auch manchmal für Availability, ne?
Ja, genau. Also oft auch. Aber
ach so, aber jetzt in TLS meinst du?
Genau, in TLS. Ach,
Entschuldigung. Ja,
ist klar. Das genau,
da hast du recht. Ja, genau. Okay. Ja, vielleicht, weiß nicht, also vielleicht können wir ja noch so ein bisschen über dieses TLS-Ökosystem reden, weil ich denke, das ist halt schon ganz, ganz spannend. Es ist eben nicht nur, dass es irgendwie, dass wir schauen, dass wir das dass wir die Daten von A nach B verschlüsseln, sondern ist eben auch relativ viel. Wir hatten ja schon diese digitalen Signaturen und Zertifikate angesprochen. Und das ist wirklich auch ein riesengroßes Beiwerk. Was passiert denn, wenn so ein Zertifikat invalid geworden ist? Dann gibt's da wieder Protokolle, die das dann wieder signalisieren und so weiter und so fort. Also da kommt allein schon mit diesen Zertifikaten und Signaturen, das ist schon allein ein riesengroßes Thema eigentlich für sich. Dann haben wir ja verschiedene TLS-Versionen. SSL 3.0, TLS 1.0, 1.1, 1.2, die auch alle miteinander sprechen sollen. Genau, und jetzt hast du, und ich habe es mir jetzt hier auch aufgeschrieben, genau, mit dieser Drown-Attack. Genau, das war einer dieser Angriffe. Dann haben wir, kommen wir auch gleich nochmal dazu, dann gibt es diese verschiedenen Cipher Suites. Das sind quasi verschiedene, gibt es verschiedene Mechanismen, wie wir die Daten verschlüsseln, mit welchen Algorithmen machen wir denn das? Und da gibt es über 200 verschiedene Möglichkeiten.
Ja? Wow.
Die alle irgendwo dann supported, die müssen alle implementiert werden. Also das ist ein riesen Rattenschwanz, der dazukommt. Dann hatte ich schon gesagt, TLS Extensions, über 30 Extensions, offizielle Extensions. Und TLS geht auch über UDP. Das nennt sich dann DTLS, das ist dann für Datagram TLS. Also auch das ist, gehört eigentlich alles so ein bisschen zu dem TLS-Thema ein bisschen dazu, auch wenn natürlich TLS nur das eine Protokoll beschreibt, aber das ist halt das ganze Ökosystem so ein bisschen mit dazu.
Aber wie du es gerade auch schon alles aufgezählt hast, wird ja ziemlich deutlich klar, dass wir es hier echt mit einem Haufen Komplexität zu tun haben. Das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Ökosystem und Unterfangen und auch sehr viel Abstimmung und Absprache und was und wie und womit verwendet wird. Und wie das so ist in der IT-Sicherheit, mit viel Komplexität geht halt auch viel Potenzial für Schwachstellen einher. Und das ist im Wesentlichen auch, was wir hier haben. Also da vergehen ja kaum mal ein, zwei Jahre, wo nicht mal wieder ein dickes Paper rauskommt oder eine dicke Implementierungsschwachstelle oder irgendwas, was in oder um TLS herum mal wieder gebröckelt ist. Und ja, das bleibt einfach nicht aus, wenn man so komplex unterwegs ist.
Genau.
Und das ist ja auch eine schöne Sache bei TLS 1.3 jetzt beispielsweise. Da hat man das auch erkannt und einfach gesagt, wir versuchen jetzt mal irgendwie viel zu reduzieren, was wir reduzieren können. Natürlich geht nicht alles, Extensions gibt's immer noch, aber beispielsweise die Cipher Suites, die du angesprochen hast, die werden ja schon mal sehr stark reduziert. Weil das war, wie man beobachten konnte in den letzten Jahren, Jahrzehnten, auch ein Riesenproblem bei den früheren TLS-Versionen, dann ist dies unsicher geworden. RC4 war ja früher noch problemlos einsetzbar, wurde dann irgendwann komplett gebrochen. MD5 genauso, was auch verwendet wurde als Hash-Funktion. Und so ging es immer weiter, dass man Dinge gefunden hat und dann musste wieder mal eine Portion Cipher Suites ausgeklammert werden oder sollten nicht genutzt werden. Und ja, bei TLS 1.3 hat man auch direkt schon eine sehr geringe Anzahl von Cipher Suites irgendwie als Standard-Set mitgegeben und ich glaube beispielsweise auch nur drei, die mandatory sind. Und das sind drei solide Cipher Suites, für die noch nicht irgendwie was bekannt ist, die da einfach genutzt werden sollen und fertig. Also so ein kleines bisschen auch nicht ganz so strikt wie bei WireGuard zum Beispiel.
Ja, genau.
Wo ja gesagt wurde, wir verzichten komplett auf Cipher Agility, also die Möglichkeit irgendwie auszuhandeln, was man jetzt an Cipher benutzen möchte, wo es einfach vordiktiert wird und wenn was kaputt geht, dann hat die neue Version was anderes und dann updaten alle und fertig ist. Wir haben hier schon noch Spielraum, aber schon deutlich geringer, als es beispielsweise bei TLS 1.2 noch war.
Genau. Am besten, wir machen jetzt einfach noch ganz kurz, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf TLS 1.2 eingehen, so ganz grob.
Ja, klar.
Und dann kann man vielleicht genau schon direkt die Unterschiede, dann können wir ein bisschen besser auch auf die Unterschiede noch eingehen.
Jo.
Genau. Also grundsätzlich von einer Vogelperspektive über TLS. TLS hat eigentlich zwei Protokolle, also integriert. Das eine ist das Handshake-Protokoll und das zweite ist das Record-Protokoll. Also was macht jetzt das Handshake-Protokoll? Handshake-Protokoll heißt, wir vereinbaren jetzt diese Cipher-Suits, wir authentifizieren, wir schicken das Zertifikat mit, wir prüfen, ob das überhaupt der richtige Server ist. Wir einigen uns auf die Schlüssel, die wir dann benutzen wollen und so weiter und so fort. Also diese, genau, diese Aushandlung findet alles in diesem Handshake-Protokoll statt. Und dann kommt das Record-Protokoll und das hat eigentlich dann zwei Hauptaufgaben. Das eine ist eben, die Daten zu verschlüsseln und eben die Integrität auch der Daten sicherzustellen. Das heißt, hatten wir vorher schon gesagt, dass dann nicht irgendjemand mit den Daten rum nochmal rumspielen kann.
Also, genau.
Ja.
Also der Record-Layer ist dann im Prinzip der eigentliche verschlüsselte, die Transportschicht, die verschlüsselte Transportschicht, die wir auch haben wollen. Und vorher haben wir halt ein Handshake-Protokoll, um das alles zu etablieren und alle nötigen Informationen auszutauschen.
Genau.
Und ja, ist vielleicht auch ganz interessant, das sind, glaube ich, zwei Roundtrips, ne, bei TLS 1.2.
Oder mindestens zwei. Ne?
Mindestens zwei,
ja. Genau. Genau, vielleicht noch, es gibt noch ein paar, also vielleicht noch ein bisschen spezieller, also das Handshake-Protokoll ist dann dafür da, dass im Endeffekt bei TLS gibt es ein sogenanntes Master Secret. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Das wird dann eben dazu genutzt, um dann im Endeffekt vier verschiedene Kryptoschlüssel zu generieren. Also das ist auch Aufgabe des Handshake-Protokolls, dass wir das dann im Endeffekt auf beiden Seiten dann dieses Master Secret erstellen. Dann da kommt dann auch diese ganze Public Key Cryptography mit, das mit den Zertifikaten, dass wir das auch mitmachen. Und dann auch, dass die verschiedenen SSL-Versionen und die Hash-Algorithmen und so weiter, dass das eben ausgehandelt wird. Und vielleicht jetzt, wir haben ja vorhin schon von einer Cipher Suite gesprochen. Das ist jetzt ein spezielles Kürzel, womit man sich drauf einigt oder womit man zumindest der anderen Seite klar macht, was man jetzt unterstützt. Und da werden jetzt drei Dinge kommuniziert. Das erste ist, wie wollen wir die Schlüssel austauschen? Das ist Key Exchange. Das signalisieren wir darüber. Der zweite ist, wie wollen wir die symmetrische Verschlüsselung machen? Also das ist jetzt auch so ein hybrides Protokoll. Wir nutzen jetzt auf der einen Seite auch Public Key Kryptographie und eben symmetrische Verschlüsselung. Symmetrische Verschlüsselung ist einfach viel, viel schneller. Und deswegen wollen wir die eigentlich dann im Record-Protokoll benutzen. Und den dritten Punkt ist, den wir dann auch noch brauchen, ist dann die Data Integrity. Und eine Cipher Suite ist quasi etwas, was alle drei Elemente spezifiziert. Das sieht dann ungefähr so aus. Es ist alles in Uppercase geschrieben, also alles groß geschrieben. TLS-RSA, das wäre jetzt zum Beispiel schon mal der Key Exchange. Dann -with-AES-128-CBC. Das wäre jetzt die symmetrische Verschlüsselung, die wir dazu benutzen. Und dann wieder -SHA-256. Das ist eine Cipher Suite. Das heißt, wir haben klar gemacht, unseren Key tun wir mit RSA austauschen. Dann benutzen wir AES mit 128-Bit-Verschlüsselung mit CBC im CBC Mode of Operation. Und wir protecten die Daten eben, also die Integrity wird mit SHA-256 nochmal geschützt. Das ist einer.
Ja, und davon gibt es, glaube ich, sogar ein Feld mehr, je nachdem, welche Cipher Suite du nutzt. Bei dir war es jetzt, weil RSA in dem Fall Key Exchange und Authentication macht. Aber ich habe hier zum Beispiel auch eine Cipher Suite, die beginnt mit ECDHE, also der Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral underscore RSA. Und das bedeutet halt dann ECDSA für den Schlüssel, ECDHE für den Schlüsselaustausch und RSA für die Authentication, eben das Server-Zertifikat.
Ganz
und dann kommt erst das with AES 128 CBC SHA-256 genau für die Block-Cipher bzw. Stream-Cipher. Also ist eine Block-Cipher, aber die wird ja dann als Stream-Cipher verwendet durch den Mode of Operation und eben die Hash-Funktion, die für die Key Derivation Function, für die Pseudo-Random Function genutzt wird, so.
Genau.
Aber es kann halt sogar im schlimmsten Fall fünf Felder enthalten, also fünf verschiedene Dinge, die irgendwie mit reinspielen und berücksichtigt werden müssen.
Genau, und jetzt müssen wir sich daran vorher nochmal überlegen, dass es jetzt ein Cypher-Suit und wir hatten vorher, dass es über 200 verschiedene Versionen davon gibt. Ja. Und ich kann jetzt vielleicht auch nochmal zwei spezielle eben aufzählen. Das eine ist der Cypher-Suit TLS Null with Null underscore Null.
Ja.
Das heißt also, wir nutzen eigentlich weder irgendwas fürs Key Exchange, wir verschlüsseln auch nichts und die Data Integrity wird auch nicht protected. Ist aber ein valider Cypher Suit. Also wir könnten uns darauf einigen, dass wir sagen, Mensch, lass uns doch, aber ich glaube, er wird nur zu Debug-Zwecken. Aber es gibt auch
Er sollte nur zu Debug-Zwecken verwendet werden. Man hat ja dann doch schon tatsächlich Server gefunden, die das unterstützen und mit denen du auch solch eine Art Verbindung aufbauen kannst, was kein gescheiter Browser tun würde, aber was möglich ist.
Genau.
Das ist ja schon problematisch.
Gibt es noch, also was ich noch auch, was so ein bisschen esoterisch ist, ist dann TLS underscore Kerberos 5 with Triple DES im EDE CBC Mode mit MD5. Das sind schon so ein paar speziellere, was da und alles möglich ist. Und wie du schon auch vorhin gesagt hast, das zeigt wirklich so ein bisschen die Komplexität, die da drin ist. Was da alles mitgeschickt ist. Ja. Es gibt, also unter Linux gibt es ein ganz tolles Tool, das nennt sich TestSSL. Das ist ist ein Shell-Skript oder ist es mittlerweile ein Python-Skript? Genau. Ich weiß es gar nicht.
War mal ein Shell-Skript, ja.
Genau, ich weiß auch noch, das war noch auf jeden Fall mal ein Shell-Skript. Ich kann das jetzt mal TestSSL. Genau, und das kann man einfach, also unter Linux kann man das einfach mal mit einer Domain dahinter angeben und dann sieht man mal auch, was der Server alles für Cypher Suits entsprechend unterstützt. Und das ist schon manchmal ganz interessant, was da eben alles zurückkommt, welche TLS-Versionen noch unterstützt werden, welche Cypher Suits er anbietet. Und TestSSL ist auch schon so cool, dass es auch einem gleich relativ schnell in Rot anzeigt, ob da vielleicht auch Sachen dabei sind, die vielleicht schon längst gebrochen sind. Das ist jetzt nur ein Shell-Skript, womit man das relativ schön jetzt unter Linux unter der Konsole machen kann, aber es gibt verschiedene Dienste, wo man das auch selber, wo man irgendwie seine Domain einträgt und dann kommt dann irgendwie so ein A+, A-, wäre so wie bei den Waschmaschinen raus.
Also da ist ja der Klassiker von Qualys, ne? Dieser SSL-Server-Test, wo man einfach mal eine Domain reinschmeißt. Ist so ein bisschen wie Test-SSL, was das offline macht.
Genau, und da waren wir doch auch mal, SecVoltFM war doch auch mal mal A+, ne? Oder?
Wir haben uns da mal Mühe gegeben, ne? Ich habe auf jeden Fall auch schon lange nicht mehr reingeguckt.
Ja.
Ist natürlich auch immer so ein bisschen, also es gibt halt auch viele Anbieter, die gar kein A+ kriegen können, weil sie teilweise noch ältere Clients unterstützen müssen und deswegen um die ein oder andere Cypher Suite nicht herumkommen. Aber als wir an den Start gegangen sind, haben wir gedacht, scheiß drauf.
Ja.
Wir nehmen mal, was man so nimmt heutzutage.
Ja, wenn nicht, hört uns halt gar keiner, ist uns auch Wumpe. Ne?
Ich meine, so Podcast-Player, die sind doch alle super modern, können schon mit unserem Server reden.
Ich habe es gerade mal reingepackt.
Okay, da brauche ich ja mal ein bisschen.
Ja, das dauert jetzt
ein bisschen. Lassen wir mal durchlaufen. Aber genau, wir waren bei den Cypher Suits.
Genau.
Also wo man auch die alten angezeigt kriegt. Und da wurde ja auch ein bisschen Komplexität entfernt, ne? Zu 1.3.
Genau.
Die sehen kürzer aus.
Vielleicht, was wir jetzt noch vielleicht machen könnten, wäre zumindest so ganz grob mal diesen TLS-Handshake zu erklären. Also es gibt da so zwei Varianten, das hatten wir ja vorhin schon. Es gibt das mit RSA und es gibt quasi den Diffie-Hellman, den man da, den Diffie-Hellman Key Exchange. Und je nachdem sieht dann eben auch das Handshake-Protokoll eben ein bisschen unterschiedlich aus. Also grundsätzlich ist es so, dass der Client zu dem Server eine Verbindung aufbaut. Das heißt, erstmal kommt der 3D-Wege-Handshake bei TCP und dann kommt die erste Nachricht und die ist bei TLS, die nennt man Client Hello. Und da sendet der Client dem Server auch schon mit, welche TLS-Versionen er unterstützt. Das heißt, da steht dann unter Umständen drin TLS underscore 1 underscore 2. Damit würde ich zum Beispiel sagen, ich supporte jetzt 1.2. Könnte jetzt auch schon könnten jetzt natürlich auch noch mehrere drinstehen. Dann kommen zwei Felder, das ist Client Random und eine Session ID. Das erklären wir später noch. Das sind einfach zufällige Werte, die wir da nochmal mitschicken. Und dann kommt eben die Liste an supporteten Cypher-Suits, ne? TLS, Elliptic Curve, ne? diesen ganzen String, den wir da vorher erklärt haben. Genau, und dann gibt's auch nochmal Extensions. Das ist also so die allererste Nachricht, die der Client zu dem Server schickt.
Mhm.
Der Server schickt dann auch eine Nachricht zurück. Das ist dann die Server-Hello-Nachricht. Da steht dann eben auch die Server-Version drin und eben auch ein Server-Random und auch eine Session-ID. Genau. Und dann kommt auch nochmal Extensions, was dort auch Secure Renegotiation, Hostname, Extended Master Secret, keine Ahnung, was die ganze Liste an Extensions sieht dort. Aber hier muss man natürlich schon dazu sagen, der Server entscheidet jetzt schon, welche Cypher-Suit hier genutzt wird. Also der sieht natürlich die Liste, die der Client mitschickt und sagt, ah ja, die, und dann versucht er natürlich die höchste, die beiden in Übereinstimmung haben, dann zu nutzen.
Ja.
So, das war's aber noch nicht. Dann kommt nämlich noch eine zweite Nachricht. Dann schickt der Server erstmal sein Zertifikat mit. Das ist in einer weiteren Nachricht. Also sind jetzt wirklich getrennte, da schickt jetzt also der Server mehrere Dinge los. Und das Zertifikat ist das, damit ein Client dann sehen kann, ach, das ist ja wirklich die Bank und nicht irgendein Angreifer. Ja. So, und wenn der Server fertig ist, dann kommt ein Server Hello Done. Das kann aber, glaube ich, noch irgendwo drunter hängen, womit wir sagen, also wir sind jetzt wir sind fertig.
Wir sind soweit durch, ja.
Genau. So, und wenn wir jetzt RSA haben, dann haben wir jetzt eigentlich alles ausgetauscht. Der Client sollte natürlich als allererstes das Zertifikat überprüfen, ob das alles passt. Holt sich dann aus dem Zertifikat den Public Key drin. Das hatte ich ja vorhin gesagt, ne, dass man mit einem eine höhere Instanz mit dem Private Key überprüft oder signiert den Public Key. Das ist quasi, was wir dort eine Identität nennen, dass wir einen Public Key haben und irgendwas noch dran pappen dahinter. Und dann können wir also diesen Public Key eben rausnehmen. Dann erstellen wir uns den Pre-Master Secret. Und mit diesem Pre-Master Secret, also können wir dann schon der Pre-Master Secret, und wir verschlüsseln dann aber mit dem Public Key, den wir rausgepopelt haben, aus dem Zertifikat, schicken wir dann dieses Pre-Master Secret los. Genau.
Ja, und das der Server kann es dann mit seinem Secret Key entschlüsseln.
Genau.
Und das ist dann im Prinzip der Schlüsselaustausch.
Mit RSA.
Genau. Und da haben wir jetzt eigentlich auch schon mal einen sehr großen Knackpunkt an der Stelle erreicht, gerade bei RSA. Wir haben hier nämlich keine Forward Secrecy.
Mhm.
Eine sehr wichtige Eigenschaft. Also wenn RSA genutzt wird für den Schlüsselaustausch und jetzt geht beispielsweise ein Nachrichtendienst später zu dem Unternehmen hin und hat irgendwie vom Richter unterschriebenen Wisch und darf im Prinzip deren Private Key mitnehmen. Dann kann dieser Dienst alle Unterhaltungen, die vorher mit dem Server stattgefunden haben, entschlüsseln. Weil von jedem Client, der sich zu dem Server verbunden hat und der Traffic wurde aufgezeichnet, können die jetzt mit dem Private Key hingehen und den vom Client geschickten Pre-Master Secret entschlüsseln und damit dann den ganzen folgende TLS-gesicherte Unterhaltung entschlüsseln und mitlesen. Und das ist eben das Problem, wenn RSA zum Schlüsselaustausch verwendet wird, anstelle von dem Diffie-Hellman als Key Establishment, wo man sich auf einen Schlüssel einigt. Weil an diesem einen Private Key von dem Serverbetreiber im Prinzip die gesamte Sicherheit hängt.
Ganz genau. Genau, wie viel hatten wir jetzt? Hatten wir eine Roundtrip-Time, genau, und dann kommt eben schickt dann die verschlüsselte Nachricht, ist dann dieser Client-Key-Exchange. Genau. Vielleicht jetzt nochmal Diffie-Hellman-Key-Exchange. Wie würde jetzt der aussehen? Also die Client-Hello-Nachricht wäre die gleiche. Client-Version, Client-Random, eine Session-ID, die Cypher-Suits und die Extensions. Der Server würde auch, ist auch erstmal gleich, TLS-Version, Server Random und also es ist natürlich nicht gleich, weil der Server Hello würde dann schon TLS DHE, also Diffie-Hellman Key Exchange eben als Kürzel haben und eben nicht TLS underscore RSA. Ja. So, das Zertifikat wird auch, also das wird trotzdem mitgeschickt, ja. Also das ist quasi gleich. Mhm. Und dann kommt eine weitere Nachricht vom Server, die nennt sich Server Key Exchange und da sind jetzt einige der Parameter für den Diffie-Hellman Key Exchange, den man eben braucht. Das erste ist dieser Prime-Modulus, den man benötigt, dann den Generator und dann schickt der Server auch gleich seinen Public Value quasi, sein G hoch X mod P quasi mhm. mit. Also das also
den, was der den öffentlichen ausspricht. Teil.
Genau.
Ja, genau. Seinen öffentlichen Teil des Diffie-Hellman Exchanges.
Ganz genau. Und dann kommt der Server Hello Done. Das heißt auch wieder hier quasi, ich bin fertig. Also da der Unterschied jetzt ist, kommt nochmal beim Diffie-Hellman Key Exchange, kommt nochmal zusätzlich diesen Server Key Exchange mit dazu. Genau. Und wenn das dann der Client bekommt, der Client checkt wieder als allererstes das Zertifikat, das ist das Wichtigste. Dann holen wir uns den Public Key raus und dann können wir den Gegenpart von Diffie-Hellman Key Exchange machen. Das heißt, wir nehmen dann unser das Y von dem anderen und wir nehmen dann unser G hoch X, das heißt den Wert, den wir berechnet haben und können dann eben den, haben uns dann gemeinsam auf einen Key geeinigt, den wir nutzen können.
Genau, also etwas nicht technisch ausgedrückt, wir nehmen dann ja. als Client den Server-Public-Teil und unseren geheimen Teil und patchen den zusammen und der Server, der nimmt eben seinen geheimen Teil und unseren Public-Teil und patcht das zusammen und wir landen im Endeffekt dann bei demselben Ergebnis und das können wir dann verwenden, um die Kommunikation abzusichern. Und jeder, der unterwegs mitgehört hat, kann nicht mitfolgen, weil der eben nur die zwei Public-Teile gefunden hat. Mhm. Und der Trick ist hier eben genau, ein Secret-Teil oder ein Private-Teil mit dem anderen Public-Teil zusammen ergibt dasselbe wie genau das Spiel andersrum. Und das genau. ist ein sehr, sehr raffinierter Algorithmus, ehrlich gesagt, der ja. sehr viel ermöglicht hat. Den haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier beschrieben. Ist auch ja. einfach fundamental.
Ja.
Also wir können uns, obwohl die ganze Welt zuhört, können wir uns auf ein Geheimnis einigen, indem wir Werte austauschen mhm. und jeder kann die mithören, aber trotzdem hat keiner das Geheimnis, was wir dann haben. Das ist einfach schon eine sehr elegante Methode, einen Schlüssel zu etablieren.
Und auf Wikipedia gibt es da die wunderschöne Variante, die mit Farben funktioniert. Es funktioniert nämlich auch mit Farben. Also wenn man eben so ein paar Farben mit zusammen mischt, dann kommt wieder eine andere Farbe raus. Und das Problem ist also, das Prinzip basiert ein bisschen darauf, dass die zusammengemischte Farbe, es ist relativ schwer rauszufinden, welche Farben da benutzt worden sind. Also in Wikipedia gibt es ein schönes Beispiel, wo das auch mit Farben dargestellt ist und das zeigt das eigentlich relativ schön. Wenn ich diese Farbe, die zusammengemischte Farbe, wieder mit meinen Sachen, dann haben wir auf beiden Teilen quasi eine Farbe und keiner weiß aber dann die privaten Teile, womit mhm. ich quasi dem anderen seine Farbe wieder rauskriegen kann. Also das ist irgendwie, finde ich ganz nett, mal komplett nicht technisch dargelegt.
Ja, ja, das stimmt.
Ja, was wir jetzt vielleicht ganz kurz noch, was wir da jetzt machen, wir verschlüsseln den Pre-Master Secret. Genau, und der wird wieder dazu benutzt, dann eigentlich das Master Secret zu berechnen. Das ist und bei TLS 1.2, muss ich sagen, relativ komplex. Wir nehmen da auch eine Pseudo-Random-Function und stecken dann diesen Pre-Master-Secret rein. Dann nehmen wir den String-Master-Secret, also der String so Master-Secret ist drin. Mhm. Dann nehmen wir das vom Client, das Client Hello, der hat ja ein Random mitgeschickt. Dann hat der Server Hello auch nochmal ein Random mhm. mitgeschickt. Das packen wir alles zusammen, verwursten das so ein bisschen und bekommen dadurch vier Schlüssel raus. Mhm. Und diese vier Schlüssel sind dann eben der Client Write Mac Key. Das heißt also, das ist um die Integrität der Daten dann sicherzustellen ja. von der Client-Seite.
Also Mac ein Message Authentication Code.
Genau. Ja. Das hat der Server auch. Server Write Mac Key. Und dann gibt es den Client-Write-Key und Server-Write-Key, die dann benutzt werden, um die Daten eben zu verschlüsseln. Mhm. Und was jetzt vielleicht, wer schon mal von AEAD, ich weiß immer,
Additional Data Encryption,
ja, genau,
with Associated Data.
Dankeschön, ja. Genau.
Gerne.
Das ist ein Cypher-Suite, der noch ein bisschen mehr kann. Und da gibt es, da ist die Integrität schon automatisch in dem Algorithmus integriert. Da ist es so, aber dass beide ein Initial Vector brauchen. Und also einen initialen Zufallswert. Mhm. Und dafür wird dann anstatt diesem Client-Write-Mac-Key und Server-Write-Mac-Key, der wird ja jetzt nicht mehr benötigt, der wird aber dann als, der nennt sich dann dort Client-Write-EV und Server-Write-EV, also falls das der Fall ist. Mhm. Ich würde das jetzt auf der Basis lassen. Es ist noch ein bisschen komplizierter, wie dieses Master-Secret dann berechnet
ja.
wird und wie
ja, ja,
diese Teile da draus ploppen. Aber genau, das sage ich mal, ich denke mal, das reicht jetzt auf der Ebene.
Ein schöner Unterschied, den wir dann hier auch schon ganz schön sehen können, ist beispielsweise, dass es zwar bei TLS 1.2 Cypher-Suites gibt, die AEAD sind, also Authenticated Encryption with Associated Data, aber bei TLS 1.3 zum Beispiel ist das mandatory. Also da gibt es nur Cypher-Suites, die verschlüsseln und direkt die Integrität mit klarstellen. Bei TLS 1.2 muss man dann bei den Cypher-Suites, die eben nicht AEAD sind, halt noch selber gucken, dass man irgendwie noch einen HMAC dran pappt, weil Integrität eben nötig ist.
Genau, also vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Also normalerweise, wir verschlüsseln Daten, wir checken, dass das dass die Integrität dort passt, aber was wir ganz oft bei vielen Protokollen haben, wir haben noch zusätzliche Daten. IP-Adresse, genau. Portnummer, was weiß ich. Und da wollen wir eigentlich auch immer noch mal auch die Integrität mit integriert haben. Und das, dieses genau. Konzept kommt so häufig vor, dass man da jetzt eigene Ciphers entwickelt hat, die das einfach alles können. Also die können Integrität prüfen oder sicherstellen, die Daten verschlüsseln und zusätzliche Daten, die noch irgendwo dran haben, auch dort nochmal die Integrität feststellen. Mhm.
Richtig. Es ist genau. einfach ein sehr, ein Anwendungsfall, der häufig vorkommt. Und es können immer mehr Fehler passieren, wenn man so etwas dann selber ranbasteln muss und noch eine Integritätsprüfung. Und das ist schon schön, wenn man einfach eine Schnittstelle hat, ja, von so einer AEAD-Krypto, die sowas schon macht. So, dass die Daten, die wir verschlüsseln wollen, zusätzlich bitte die Daten, die wir einfach nur Integrity Protected noch dazu haben wollen. Und dann läuft das.
Vielleicht, weil ich es jetzt gerade noch mal sehe, ich habe die Ergebnisse von SSL Labs mittlerweile. Ah. Wir haben sowohl für IPv4 als auch IPv6, haben wir natürlich, wir sind ja modern, ein A+.
Ah, wunderbar.
Gibt's da nicht noch ein A++? Nee, ne?
Puh, keine Ahnung.
Na, ich glaube
für nicht.
Natürlich nicht. Also wir kriegen ja natürlich hier ganz tolle Werte. Weil SecVault FM selbstverständlich TLS 1.3 unterstützt.
Ich glaube Netflix auch, ne?
Ja, aber die waren ja viel später dran als wir.
Ja, nee, aber ja, schön.
Ja, genau. Also das, wir haben A+. Genau, das kann man immer schön überprüfen. Apropos, wer sich das ein bisschen angucken will, es gibt eine wunderschöne Webseite, die nennt sich tlsopenmirage.org.
Oh ja.
Da hat der Hannes Mehnert, ich glaube, das ist nicht er alleine gewesen, noch mit jemand anderem eine TLS-Implementierung in OCaml programmiert und hat dort diese Webseite zeigt, okay, man muss dazu sagen, dass das SSL-Zertifikat dass man dafür eine Exception bereitstellen muss für die Webseite. Das ist
selbst signiert.
Ja, okay. Genau, das ist selbst signiert. Mhm. Aber dann kann man wunderschön eigentlich diese Kommunikation, die wir gerade so erklärt haben, mhm. Server-Hello, Client-Hello, Zertifikat und so weiter und dann auch wieder, auf welches Master-Secret sie sich geeinigt haben, das kann man dort wunderschön eigentlich nachverfolgen. Man kann die einzelnen Nachrichten anklicken, dann kommen die Nachrichteninhalte und die dazugehörige RFC-Spezifikation. Das ist wirklich richtig, richtig cool dargestellt. Da kann man wirklich schön sehen, wie so TLS eigentlich so ein bisschen funktioniert. Und auch, dass wir jetzt ein paar Sachen weggelassen haben. Hier unten steht zum Beispiel nochmal Change Cipher Spec und Finish und dann werden die Daten verschlüsselt.
Also da ist noch ein bisschen. Was eine sehr wichtige Nachricht ist eigentlich, ne? Weil ab dem Zeitpunkt, sobald diese Nachricht eingeht, wird die Krypto quasi erst angemacht. Ist ja so ein bisschen die Nachricht, die den Übergang einläutet zwischen, wir haben jetzt alles established hier und so und so jetzt bitte wirklich verschlüsseln und das alles benutzen, was wir hier mühsam ausbaldowert haben. Aber genau. zu der TLS Mirage-Seite noch kurz, das sind die Live-Daten, ne? Also genau. Der visualisiert im Prinzip den Handshake, den dein Browser gerade kurz zuvor mit dem Server vollzogen hat und zeigt dir das alles live an. Das ist schon eine coole Sache, ja.
Ja. Also das ist wirklich schön, um das mal ein bisschen klar zu machen. Und wie du schon gesagt hast, mit diesem Change Cipher Spec, das ist nochmal eine Roundtrip-Time obendrauf. Also wir haben ja eh schon, je nachdem, relativ viele Daten hin und her. Und jetzt kommt nochmal eine, wo wir sagen, so jetzt aber wirklich, jetzt mal ohne Spaß, jetzt verschlüsseln wir. Ne?
Ja, das stimmt.
Gut.
Ja,
komplex. Was?
Hast du das auch nochmal für 1.3 so schön, dass wir mal so einen groben Vergleich haben?
Nee, das habe ich nicht. Scheiße. Witzigerweise ist in dem
Die Frage schneiden wir raus.
Ja. In dem RFC von TLS 1.3 ist auch nur ein Diagramm, ne? Weil das ja so einfach ist.
Ja, okay.
Muss man ja gar nichts mehr erklären. Das ist ja super einfach.
Ja.
Aber vielleicht, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob wir, vielleicht können wir jetzt ganz kurz nochmal so ein bisschen auf diese Security eingehen, was wir ja jetzt schon gesehen haben. TLS 1.2 ist richtig komplex. Über 200 Cypher Suites, über 300 Extensions.
Ja, ja.
Und was jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz klar kommuniziert wurde, aber vielleicht man schon raushören konnte, es gibt auch keine so richtig schöne State Machine. So, das ist wirklich relativ komplex, je nachdem, welche Daten hin und her.
Mhm.
Und man hat dann, was Wissenschaftler dann angefangen haben, sie haben dann versucht zu beweisen, dass TLS spezielle Attribute oder Eigenschaften eben hat. Und als die Wissenschaftler das gemacht haben, haben sie festgestellt, dass TLS 1.2 immer mehr eigentlich Schwachstellen hat. Sie haben versucht zu garantieren, dass jetzt, was weiß ich, irgendwelche Forward Secrecy hat und dabei ist rausgekommen, hat's nicht und dann kamen wieder irgendwelche Sachen zum Tageslicht. Also ich lese jetzt mal von 2011 bloß mal so kurz vor, was es da so an Problemen gab. Genau, danach können wir auf die eine oder andere Sache ganz kurz ein bisschen eingehen.
Mhm.
Also ich hatte immer schöne Abkürzungen. Beast, das war TLS 1.3, das ist ein Riesenproblem gewesen.
Crime, SSL V3, meinst du, oder?
Also ich habe mir hier TLS 1.0 aufgeschrieben.
Ah, ja, du hast gerade 1.3 gesagt. Ah,
Entschuldigung.
Das hätte mich gewundert.
Nee, ja, genau. Nee, Entschuldigung,
1.0. Das gab's dann noch
nicht. Genau.
Ja, alles klar.
Crime, das war ein Jahr später. TLS Compression Leak Information. Breach, HTTP Compression Inside TLS Information, das war 2013. Dann gibt's Time, Compression Attack with Side Channel, 2013. Heartbleed, genau, das war dieser Buffer Overread. Wo wir Server Memory auslesen konnten. Das war eigentlich OpenSSL, wenn man ehrlich ist. Das war so eine Implementierung von.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das war zwar. Aber die werden ja, das wird ja immer alles zusammengerechnet irgendwie. Also das ist ja häufig sehr ungenau, ob eine Protokollschwäche oder eine Implementierungsschwäche, wenn es jetzt eine Implementierung ist, die groß genug ist, dann.
Ja. Genau. Wobei natürlich, also wenn es eine Protokollschwäche ist, haben es theoretisch auch alle anderen, wenn sie Standard compliant sind. Aber OpenSSL ist einfach riesig. CCS Injection, da war auch State Machine Confusion, das war auch OpenSSL Poodle. Padding Oracle was Downgrade Attack, das war SSL V3, das war 2014. Freak, Downgrade to Export Ciphers von genau, das war auch TLS, habe ich mir hier nur noch aufgeschrieben, 2015, Logjam, Das Weak Diffie-Hellman Parameters, das war, glaube ich, wie man vermutet hat, dass in den im Edward Snowden Leaks stand wohl drin, dass die NSA in der Lage ist, einen Teil von der TLS-Verschlüsselung quasi zu brechen. Und man wusste nicht so genau, wie sie es machen, und die Vermutung liegt ganz nahe, dass es wohl darüber geht. Also da ist wohl das die meisten von diesen Parametern von Diffie-Hellman, die werden teilweise einfach von Webseiten kopiert. Und die haben gezeigt, wenn jemand wie die NSA, also die Infrastruktur von der NSA hat, und die benutzen einen Parameter, der fest ist, und den kopieren die meisten, dann haben die, gibt's eine Möglichkeit, da wohl irgendwie tief Sachen zurückzubrechen. Okay. Also das Logjam ist wohl die, wie sie vermuten, dass die NSA das gemacht hat.
Krass.
Genau, Drown Attack hast du ja auch schon gesagt, das war 2016, heißt 2016 Suite 32, Block Collision 2016, und ich glaube jetzt 2017 ist Robot wieder Bleichenbacher. Das sind jetzt mal so der so ein kurzer Auszug aus den letzten Problemen von SSL-TLS.
Ja. Ich habe hier noch eine mehr stehen, Nine Lives of Bleichenbachers Cat. Nochmal Bleichenbacher von 2018, die kam dann nochmal ein Jahr nach Robot. Auch Bleichenbacher, nur die nutzt noch Cache-Side-Channels aus bei so Cloud-Lösungen. Also wenn du viele Server hast, die dieselben Anfragen bearbeiten, dann kannst du das auch noch irgendwie geschickt ausnutzen. Und aber wir haben ja noch nicht mal den Bleichenbacher erklärt. Also
ja.
Aber also was hier ersichtlich wird, ist, da kommt alle Nase lang was, und es sind häufig ähnliche Geschichten. Also man hört gewisse Namen oft oder gewisse Verfahren, wie zum Beispiel Bleichenbacher oder Padding Oracle, und da kommt dann der Angriff, und dann gab es irgendwie einen Fix, und dann kam wieder ein Angriff, und dann kam ein anderer Fix, und dann hat der Fix was Neues kaputt gemacht, wo es einen neuen Angriff gegen gab. Und das ist so ein richtig klassisches, man versucht dann irgendwie drumherum das zu beheben und macht damit was Neues auf, oder ein Jahr später stellt jemand fest, das wurde zwar behoben für den Hauptanwendungsfall, aber in der und der Variante klappt's immer noch, oder wenn man das noch mit dazu nimmt, klappt's auch wieder. Und das sind so Geschichten, die TLS seit langer Zeit verfolgen und die man irgendwie nicht so richtig zukriegt.
Ja.
Bis zu TLS 1.3 zumindest.
Genau, vielleicht, also ich würde ganz gern abschließend sagen, TLS 1.2, wenn ich diesem Protokoll ein Gesicht geben dürfte, es wäre bei mir Steve Urkel.
Kennst du Steve Urkel?
Okay. Das ist so für mich das Bild aus den 90ern, weil wenn ich so an die 90er denke, dann habe ich so Steve Urkel irgendwie.
Alles klar.
So, also das ist ein Protokoll aus den 90ern, da wurden Krypto-Sachen aus den 90ern benutzt, und mit TLS 1.3 hat man hier wirklich mal einen Schnitt gemacht, wo man gesagt hat, jetzt versuchen wir da mal einige Sachen richtig zu machen. Wolltest du noch vielleicht, wollen wir noch irgendwie ein paar von den Dingern, von den Problemen oberflächlich beschreiben?
Würde ich sagen, zumindest mal ein bisschen. Da haben wir jetzt auch viel die Worte benannt irgendwie. Ja, also Padding Oracles haben wir jetzt oft genannt. Und die kommen auch irgendwie in jedem vierten Angriff auf TLS, liest man irgendwie, dass das irgendeine Variante von Padding Oracles ist. Und zwar beziehen die sich hier auf den CBC-Mode. Also das ist ein Mode of Operation. Also um da vielleicht nochmal kurz in zwei Sätzen auszuholen. AES, das wird gerne mit AES eingesetzt, der CBC-Mode, weil AES ist eine Block-Cipher. Das heißt, man hat einen Block von fixer Länge, und der kann mit AES symmetrisch verschlüsselt werden. Das Problem ist aber, wenn wir so im Internet surfen und Sachen machen, dann haben wir selten fixe Blöcke, also nur Blöcke von fixer Länge, sondern was wir eigentlich haben, ist Stream Data. Also mal wenig, mal mehr, und das muss irgendwie so verarbeitet werden, dass man eben AES als eigentlich Block-Cipher auf diesen Stream anwenden kann, und dafür verwendet man einen sogenannten Mode of Operation. Und CBC ist zum Beispiel einer davon. CBC steht hier für Cipher Block Chaining. Das heißt, dieser Stream aus Plaintext-Daten, der reinkommt, der wird in Blöcke der richtigen Länge geteilt, und die werden gechained. Ich glaube, das hatten wir auch hier schon mal, da war das nicht CBC, aber da haben wir über ECB gesprochen, ne?
Genau.
Irgendwie Electronic Code Block oder so heißt
Codebook,
der Modus.
Genau.
Codebook. Das war dieses.
Da hat doch dieser, den kennt man dadurch, weil Zitat eines Microsoft Kryptografen, because you can see the TUX. Da gibt es dieses ganz bekannte Beispiel, wo das TUX als Bild genommen wurde und wurde dann mit AES in dem ECB-Mode, also diesem Mode of Operation, verschlüsselt. Und wenn man sich den Ciphertext ansieht, dann kann man diesen TUX noch erkennen. Und das ist eben das große Problem. Dadurch, dass man feste Blöcke hat und die jedes Mal verschlüsselt, dann bleiben natürlich die Blöcke gleich. Das heißt, die wandelt man zwar um, und dann kann man also von dem Bild, wo natürlich dann Pixelwerte dabei rauskommen, dann sehen die halt gleich aus. Das heißt, man kann diesen TUX wieder sehen. Ja.
Genau. Also das ist so das schönste Gegenbeispiel, warum man ECB nicht nimmt. Und das war eben, man nimmt dieses Bild und nimmt einfach so viel Daten, also jetzt übertragen Pixel, wie in einen Block passen, steckt die da rein und verschlüsselt die und macht das dann quasi mit jedem Block einfach, solange man Bilddaten hat. Und dann erscheint halt einfach ein Bild aus kleinen Blöcken, aber man kann immer noch den Zusammenhang erkennen. Und der nächste Schritt nach ECB war dann eben CBC, also Cipher Block Chaining. Also man verkettet diese einzelnen Blöcke miteinander. Und da ist jetzt hier im Prinzip die Idee, man hat irgendwie den Plaintext und von dem Block, also in Blockgröße verschlüsselt den. Und wenn aber der zweite Block kommt, dann nimmt man nicht mehr nur noch den Plaintext, sondern man XORt diesen Plaintext mit dem Ciphertext aus dem vorherigen Block und verschlüsselt das Chaining, Ganze dann. Das
die Verkettung.
Genau, also es entsteht so eine Kette und in jeden Block fließen dann auch noch Informationen aus dem vorherigen Block ein und damit zerstört man halt eben dieses Bild, dass man die Blöcke gegeneinander noch erkennen kann. Genau, und weil es für den ersten Block noch keinen vorherigen Ciphertext gibt, nimmt man dann da eben den schon von dir angesprochenen Initialization Vector, den IV. Also das ist der Mode of Operation, der häufig mit AES zum Einsatz kommt, weil AES eben eine Block-Cipher ist und wir hier eine Stream-Cipher brauchen.
Weißt du, wer 2020 noch AES in dem ECB-Mode benutzt hat?
Ich habe keine Ahnung.
Zoom.
Quatsch.
Doch.
ECB.
Ja, genau. Alter. Dafür wurden sie dann erstmal hart gesteinigt. Also ist jetzt nicht unser Thema, ist mir aber gerade rein eingefallen, weil das Thema
hat dieses Jahr geknallt.
Genau.
Krass.
Und das ist eigentlich ehrlich? So aus Crypto 101, das ist einfach klar. Also der ECB, den nutzt man nicht, aber der wird halt schön dargestellt. Und die haben den ECB-Board genommen. Krass. Für ihre Verschlüsselung, ja.
Wow.
Ja, war das so.
Ja, gut, aber Zoom hat jetzt Keybase gekauft und die versprechen jetzt alles besser zu machen.
Ja.
Zoom wird jetzt auch groß und herzlichen Glückwunsch an Keybase. Das hat sich wahrscheinlich gelohnt. Naja, zurück zum Thema. Wir waren beim Padding Oracle und das betrifft CBC-Mode, TLS. Und das Problem, was wir haben, okay, es gibt eigentlich mehrere Probleme hier. Also noch zusätzlich dazu, dass wir diese Stream-Data in kleine Blöcke einteilen müssen, was natürlich einfach ist, wenn der Stream-Text lang ist und wir schneiden da Blöcke raus, können wir aber auch keinen zu kleinen Block haben. Das heißt, der muss irgendwie aufgefüllt werden.
Gleich große Blöcke, ne?
Das genau, ist die, in gleich, ja, in, genau, in Blöcke, die AES verträgt. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was hat der für eine
Block.
Ich meine auch, ne?
128 es gab nur drei verschiedene Blockgrößen, die AES unterstützt. Ich glaube 128.
Nee, war das nicht sogar die Schlüssellänge und nicht die Blockgröße? Ich glaube, die sind immer gleich groß, die Blöcke. Und
kann auch sein.
Ob du irgendwie AES 128, 192 oder 256 nimmst, hatte, glaube ich, nur Einfluss auf die Anzahl der Runden in der S-Box.
Moment, irgendwie
dunkel.
Ich guck ganz schnell nach. Damit wir hier bloß nichts Falsches sagen. Das wäre natürlich fatal. Genau, du hast völlig recht. Also, es sind immer 128-Bit-Blöcke.
Okay.
das ist fix, aber die Key-Länge, die ist unterschiedlich. Die kann 128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit sein. Und anhand des Keys ändert sich auch, wie oft der durch diesen ganzen Schmodder da durchläuft. Ne? Und das sind einmal
die Anzahl
10, 12 oder 14 Mal, je nach Key-Länge. Genau. Aber du hast recht, die Key, die ist, der Block ist immer gleich. Das heißt, 128 Bit können wir dann durch. Ich glaube, das ist auch eines, wo viele Leute so ein bisschen sagen, das ist ein kleiner Nachteil an AES, ne, dass die immer gleich sind. Ja.
Gut, also wir brauchen immer unsere 128 Bit. Und wenn wir die mal nicht haben, also wir haben jetzt schon drei Blöcke gefüllt und jetzt reicht's aber nicht mehr für einen vierten Block, dann muss der gepaddet werden, weil der Algorithmus braucht eben genau diese Blockgröße, der kann nur damit arbeiten. Und dann haben wir im CBC-Mode und in TLS wurde quasi ein Schema zum Padding ja festgelegt, was recht simpel ist. Also wenn wir irgendwie wenig padden müssen, dann füllen wir einfach 0,0 ein. Wenn wir noch ein Byte mehr padden müssen, dann nehmen wir 0,1, 0,1. Wenn wir drei Bytes padden müssen, dann nehmen wir 0,2, 0,2, 0,2. Im Prinzip, ja, das ist einfach im Prinzip, worauf, was man festgelegt hat, was man als Füllstoff hinten verwendet. So, in Kombination damit haben wir noch die Situation, dass wir bei CBC in TLS im Prinzip erst den Message Authentication Code machen, also erst die Prüfsumme für den Integritätscheck, dann wird gepaddet, danach, und dann wird encrypted. Und das heißt, wenn jetzt eine Nachricht reinkommt bei einem Server, dann muss der diese Kette rückwärts laufen und er muss erstmal schon mal entschlüsseln, dann sieht er das Padding. Und das muss dann halt auch richtig sein, dass wenn er sieht, da steht 030303 drin, das wäre dann viermal die 03, dann weiß er genau diese vier Bytes und bis dahin, und dann kann er die MAC prüfen, weil er das Padding im Prinzip abschneidet, was ja nach einem festen Muster generiert wird. So, und das alles in Kombination ist in manchen Fällen problematisch, weil ja, das ist jetzt echt schwierig irgendwie, wenn man auch die Bilder dazu nicht zeigen kann, sondern das alles nur irgendwie auditiv erklärt. Wir hatten ja beim CBC gesagt, dass der vorherige Ciphertext unten nochmal geXort wird, um diese Verkettung zu erreichen. Was das jetzt im Wesentlichen bedeutet ist, wenn ein Angreifer irgendwie das letzte Stück vom Ciphertext manipuliert, dann beeinflusst das nicht nur die Entschlüsselung von dem manipulierten Block, sondern auch die vom nächsten. Und ja, also der ich ja mal so sehr oberflächlich erklärt, ermöglicht das einem Angreifer, ein bisschen mit dem Text zu spielen
und zu kriegen, ja.
Der Server muss es entschlüsseln. Und also dieser Angriff funktioniert auch nur unter der Prämisse, dass wir mitkriegen vom Server,
ob das Padding, ob das in der Ordnung ist, ne?
Genau, ob MAC gefailed ist
oder
Padding falsch war. Also es sind ja zwei Unterschiede. Dadurch, dass wir dieses MAC dann Padding dann encrypt haben, und der Server das rückwärts macht, muss er erstmal entschlüsseln. Also die verschlüsselten Daten, die er kriegt, kann er gar nicht auf Integrität prüfen. Er muss sowieso erstmal verschlüsseln und dann kann er feststellen, ob das Padding korrekt ist, indem er sieht, okay, da steht jetzt 0101. Dann, das scheint ein gültiges Padding zu sein, was er dann abschneidet und dann die MAC über den Rest berechnet. Und das heißt, es gibt aber zwei Fehlerfälle, die eintreffen können. Das Padding kann falsch sein. Oder wenn das Padding korrekt ist, dann kann die MAC noch falsch sein, also die Integrität fehlgeschlagen sein. Und dadurch, dass es in dieser Reihenfolge verbaut ist, unter der Prämisse, dass der Angreifer mitkriegen kann, welcher der beiden Fehlerfälle eingetroffen ist, kann er halt auf dem Kryptotext im letzten Byte, wo halt das Padding drinsteht, wenn Padding vorhanden ist, definitiv, weil es ja hinten angehangen wird, kann er anfangen, damit zu experimentieren, das jedes Mal zum Server schicken, und kann irgendwann, weiß er, ich habe jetzt den Wert gefunden, der beim Server ein valides Padding erzeugt. Ja. Mhm. Weil jetzt kriege ich die Integrität fehlgeschlagen und nicht die Padding schiefgelaufen. Das ist so grundlegend, warum Padding Oracles in TLS im CBC-Mode funktionieren.
Genau, da braucht man aber, glaube ich, ein paar Pakete, ne?
Ja, genau.
Also es geht jetzt nicht mit einem, zwei, sondern muss nur ein paar losschicken, ja.
Aber auch nicht so viele, ne? Du fängst mit dem letzten Byte an, da hast du 255 Möglichkeiten. Dann wüsstest du schon, welches davon dir das korrekte Padding liefert. Und ja, dann ist aber das Problem, die das war eine theoretische Überlegung des Padding Oracles, irgendwie 2000.
Genau.
Warte mal, irgendwie 2000 rum, ne, glaube ich, oder Anfang 2000.
Ja.
War das die theoretische Idee. Da ist das jemandem aufgefallen, so könnte das funktionieren. Aber die Fehler in TLS sind auch verschlüsselt. Also ist die Attacke schon mal nicht praktikabel. Dann kam 2003 aber jemand und hat gesagt, hey, mit einer Timing-Attack können wir das auch ein bisschen praktischer ausnutzbar machen. Und zwar hat er dann zum selben Server ganz oft, also im Prinzip das Padding Oracle durchgespielt. Und er hat dann festgestellt, wenn das Padding falsch ist, dann kommt die verschlüsselte, kann ich zwar nicht lesen, weil die Fehlermeldung verschlüsselt ist, aber dann kommt die Fehlermeldung nach 100 Millisekunden. Wenn aber das Padding korrekt ist und der Server auch berechnet, ob die Integrität stimmt, also den Mac nachprüft, dann kommt die im Schnitt nach 150. Und dann hat man nämlich genau diese Vorbedingung erfüllt, dass man mitkriegen kann, welcher Fehler welcher ist. Ja. Und damit wurde das dann
praktikabel.
So ein bisschen praktikabel, das durchzuführen. TLS, das war noch auf TLS 1.1, bis 1.1. TLS 1.2 hat es gefixt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie es gefixt haben. Die haben ja nichts groß an dem gesamten Schema geändert. Aber auf jeden Fall haben sie selber gesagt, dann mit der Veröffentlichung, dass es jetzt nur noch ein ganz, ganz minimales Zeitfenster gibt. Also einen ganz minimalen Unterschied nur noch zwischen den Fehlern, dass das nicht mehr praktisch ausnutzbar sein kann. Dann kam allerdings 2013, die hattest du eben auch schon in der Liste, der Angriff Lucky 13. Und der hat gezeigt, ja, okay, die kleine Zeit, der kleine Zeitunterschied, der ist trotzdem noch groß genug, um das wiederzumachen. Also quasi 10 Jahre später kam noch jemand mit härteren Constraints und hat es dann auch noch mal. Und das ist so ein schönes, das hat nochmal schön aufgezeigt, ja, okay, man kann TLS mit CBC und wenn man total aufs Timing achtet, zwar irgendwie sicher in Anführungszeichen machen, aber es ist unglaublich schwierig und komplex und da geht viel bei schief und deswegen hat TLS 1.3 zum Beispiel erlaubt einfach gar keine Cypher-Suits mehr, die CBC machen. Und wir reden hier, wie gesagt, von CBC und nicht von ECB. Das ist schon noch länger verpönt als CBC.
Es gibt noch ein paar, die es einsetzen. Ne?
Hat mich echt geschockt. Ja.
Ja, das war halt ein ganz witziges Hin und Her. Zuerst haben sie ja gesagt, sie unterstützen End-to-End-Encryption. Haben sie raus, ja, es ist doch kein End-Encryption. Dann haben sie nochmal drauf geguckt. Dann haben sie gemerkt, oh, es ist irgendwie AES im ECB-Mode. Jetzt haben sie auch mittlerweile GCM aktiviert. Also sie lernen so ein bisschen, ja. Sorry.
Okay. Ja, nee, in die Richtung Padding Oracle ging es dann auch noch ein bisschen weiter. 2014 kam dann Pudel. Das hat nochmal viel Aufschrei gemacht. Also jetzt eigentlich nur noch kurz über die Änderungen drüber. Also grundlegend haben wir ja beschrieben. Ich hoffe halbwegs verständlich, wie das Padding Oracle funktioniert. Pudel war dann nochmal, dass SSL V3 ein Padding Oracle Flaw by Design hat. Gut, das ist jetzt SSL V3. Dann kam aber im selben Jahr noch hinterher Pudel TLS und da ist aufgefallen, dass viele Implementierungen das Padding gar nicht checken und deswegen auch TLS anfällig für den Pudel-Angriff, der eigentlich für SSL V3 ist, sind. Und dann kam 2015 auch nochmal ein Angriff raus. Hast du noch
Ja, wenn du jetzt sagst SSL 3.0, müsste das dann nicht auch TLS 1.0 sein? Also müsste das dann nicht auch?
Wurde das so übernommen? Das Pudel ist lange her, müsste ich nachsehen.
Ja, ich versuche auch gerade das nochmal.
Also ich habe mir hier notiert, dass es auf
Aber es gibt
SSL
wohl
V3
a new
ging.
variant of original was announced. This attack exploits implementation flaw of CBC in TLS 1.0. Naja, aber ich glaube, das
Okay.
Original war nur SS. Also scheint es da aber trotzdem noch mal ein paar Unterschiede gegeben zu haben von SSL 3.0 zu TLS 1.0.
Genau. Also das Problem war halt hier auch, dass zu dem Zeitpunkt noch sehr viele Server SSL 3.0 unterstützt haben und einhergehend mit dem Padding Oracle in SSL Version 3 by Design in Kombination mit einer Downgrade-Attacke kannst du dann halt als Machine in the Middle quasi Client- und Server-Kommunikation so stören, dass sie sich auf SSL V3 einigen. Und da hast du dann halt wieder dein Padding Oracle, was du ausnutzen kannst. Also das war da das gröbere Problem. Also die Kombination der beiden. Genau, dann hat das auch nochmal für TLS rausgefunden. Dann kam auch noch 2015 Lucky Microseconds in S2N. S2N ist die TLS-Library, SSL-TLS-Library von Amazon. Und die haben auch einen Fix für Lucky 13 eingebaut. Aber der hat nicht funktioniert, deswegen diese Lucky Microseconds in S2N. Ein Jahr später kam dann noch mal Lucky minus 20 in OpenSSL. Das ist dann die haben, OpenSSL hat beim Fix für Lucky 13 quasi ein neues Padding Oracle Problem eingebaut. Ja, also da kommt uns schon wieder dieses Problem in die Quere. Und ja, das ging halt immer weiter und diese Padding Oracle Geschichte, die verfolgt uns halt in TLS schon sehr lange und immer wieder kommen Variationen davon und immer wieder werden die Fixes umgangen und das ist halt ein Problem. Und deswegen hat man gesagt, CBC lassen wir jetzt einfach mal die Finger von in TLS 1.3. Und ich sag mal, ein weiteres Problem, was sich dann über die Jahre zu einer ganzen Gattung von Problemen entwickelt hat, ist der Bleichenbacher Angriff. Der geht gegen RSA, also gegen die RSA-Verschlüsselung, nicht gegen die Zertifikatsprüfung in RSA, das macht man auch immer noch so, aber man kann RSA eben auch zur Verschlüsselung einsetzen und das hat ein Problem, was ein bisschen ähnlich ist. Und zwar wird RSA, also gibt es eine Version von RSA Encryption, die eingesetzt wird, PKCS 1.5 Encryption. Dieses PKCS, das steht für Public Key Cryptography Standards. Und das war damals RSA, der Algorithmus oder die Firma. Es gibt ja auch diese Company RSA. Und die
Die diese
haben
Tokens da
damals
herstellt auch, ne?
zum Beispiel,
Die,
genau. Und die haben damals auch Kryptoalgorithmen oder irgendwie, ja, so eine Art RFCs veröffentlicht, die aber eben nicht von der IETF, sondern von RSA kam. Ja, also RSA Security LLC heißt dann diese Unternehmung, die machen. Und eins davon war eben, wie man RSA als Encryption einsetzt. Und das bestimmt im Prinzip auch, in welche Form so etwas gegossen wird. Und um es kurz zu fassen, eine in diesem Format verschlüsselte RSA PKCS 1.5 Encryption, wenn man die entschlüsselt, beginnt die immer mit 0002.
Ach, verstehe.
Und wenn das nicht so ist, was macht der Server dann irgendwie, ne? Soll der einen Fehler senden? Und dann bist du wieder in derselben Situation im Prinzip, dass du irgendwie Bits flippen kannst, ein bisschen rumspielen kannst und du kriegst dann halt mit, ob der Server das schluckt oder eben nicht. Und das sagt dir als Angreifer halt was aus, ne? Du weißt dann, ob du 00 getroffen hast oder irgendwann sogar, ob du 0002 getroffen hast. Und das gibt dir eben Informationen über das, was da stattfindet. Und das ermöglicht mit viel Mathematik auch einem Angreifer sehr viele Anfragen zu stellen und ein bisschen rumzuexperimentieren und dann tatsächlich damit ganze Nachrichten zu entschlüsseln. Mhm. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube das einfach den Leuten, die das beschrieben haben.
Ich glaube, also ich habe bei mir, dass das früher war, das halt irgendwie so und so viele Nachrichten, was man überhaupt nie hätte erzeugen können. Und es gibt ja dann auch immer bei diesen Krypto-Angriffen geht's ja dann findet jemand wieder etwas, wo es ein bisschen schneller geht und schon ist der Aufwand immer kleiner und irgendwann wird ein theoretischer Angriff dann zu einem praktischen Angriff, wenn man es dann wirklich durchführen kann. Und dann sind es halt doch nur noch ein paar hunderttausend Nachrichten, was halt mit heutzutageigen Netzwerken halt ohne Probleme möglich ist. Ne?
Ja, genau. Und auch da war das dann so eine Kette, genau, das kann doch alles gar nicht möglich sein. Aber erstmal war die erste Reaktion, kam mit TLS 1.0, mhm. Countermeasures dagegen. Wenn der Anfang falsch ist, dann brich nicht sofort ab als Server, sondern ich glaube, die haben da irgendwie auch das Secret wird irgendwie durch einen Zufallswert ersetzt. Aber das Entscheidende ist, er bricht nicht sofort ab, sondern am Ende des Handshakes erst. Mhm. Dass halt nicht sofort klar ist, man kann es nicht mehr so einfach ausnutzen. 2003 kam dann aber wieder die Klima-Pokorny-Rosa-Attack und die hat wieder gezeigt, die Countermeasures sind nicht komplett. Irgendwie liegt dann da trotzdem raus, ob das jetzt 0002 war oder nicht. Und man kann da doch wieder theoretisch mitarbeiten. Und dann haben wir einen großen Sprung zu 2014. Da kam dann raus, dass die Java-Implementierung von TLS RSA anfällig zu einer Timing-Attacke ist, was das angeht. Also da können sie dann auch wieder durchs Timing rauskriegen, ob der Bleichenbacher jetzt gesessen hat oder nicht. Mhm. Und in OpenSSL auch haben sie auch noch eine Timing-Attacke dann gefunden. Also man sieht auch, das ist wieder so ein Vektor, bei dem man da viel diese ganzen Padding Oracle, wir probieren und raten mal in Kombination, wir messen mal gründlich die Zeit.
Genau.
Da ist schon viel kaputt gegangen. Und ja, auch der Vollständigkeit halber hatten wir auch eben schon kurz, 2016 kam dann Drown noch, ja. Was sagt SSL V2, also ist ja noch älter, ist vulnerable zu den Bleichenbacher-Attacks auch bei Design. Aber hier war auch das Problem, wenn der Server auch SSL 2 spricht, aber jetzt ein Client sogar was Moderneres spricht, kann der Traffic mitgeschnitten werden. Und der Angreifer kann nachher, indem er selber SSL V2 mit dem Server spricht, den Bleichenbacher ausnutzen und damit dann den Text entschlüsseln, ja. der vorher, weil RSA, ne? Wie gesagt, weil wir RSA verwenden und nicht, weil die Verbindung davor einen vergänglichen Diffie-Hellman-Schlüssel etabliert hat. Das spielt dann hier auch noch mit rein. Dann kam noch Robot, genau, das hatten wir ja auch. Das waren die nee, das war gar nicht die Caching-Attack, das war ein Jahr davor. Genau bei Robot haben sie, das ist Return of Bleichenbachers Oracle Threat, da haben sie Implementations gescannt im Internet, ob die immer noch anfällig sind für irgendeine Art von bekannten Fehlern bei Bleichenbacher. Und das war 2017, also das ist noch gar nicht so lange her. Und die haben ein Drittel der Alexa Top 100 Webpages liefen auf Servern, die TLS-Implementierungen hatten, die anfällig für Bleichenbacher waren, was ich auch schon ordentlich fand.
War da nicht also auf Facebook und so dabei?
Implementierung, genau.
Ja.
Und der größte Coup von denen war dann eben bei Facebook. Und da haben sie tatsächlich den Facebook RSA Key was heißt erhalten können. Also, ne, also ja doch, die sind an denen gelangt durch Ausprobieren und Ausnutzen von krass. Bleichenbacher und haben tatsächlich irgendwie auch ein Statement dann signiert mit dem und haben das online gestellt und jeder konnte dann den RSA Public Key von Facebook nehmen und überprüfen, dass sie quasi damit eine Nachricht signiert haben.
Krass. Irgendwas mit
Robots oder so drin. Ja, das war schon ein ganz großer Coup. Und Facebook war dann nur so das große medial wirksame, kennt halt jeder, ne? Und da konnten sie es halt erfolgreich durchführen. Aber es gab, wie gesagt, 15 anfällige Implementierungen.
Ja.
Und 2018 kam dann bis heute zumindest, soweit ich weiß, der letzte Bleichenbacher in der Reihe. Das waren die 9 Lives of Bleichenbachers Cat, Cache-like Attacks. Also dafür steht dieses Cat. Ja. Das ist dann halt, dass man es nochmal irgendwie simpler machen kann, wenn man irgendwie mit einer großen Cloud-Infrastruktur auf Serverseite redet, die viele RSAs, also viele Server haben mit denselben Keys und da kann man das Ganze noch ein bisschen beschleunigter machen und ein bisschen schöner und parallelisieren. Und da ist der Bleichenbacher schwer zu verteidigen. Und wie man auch an dieser Geschichte sieht, wo man auch eine alte, vielleicht sogar theoretische Attacke dann über die Jahre immer weiter gesponnen wurde und mit immer mehr Faktoren ausgestattet und bis sie dann praktisch einsetzbar war, bis sie damit quasi an den Private Key von Facebook gekommen sind, hat man auch hier dann bei TLS 1.3 einfach mal ganz klar gesagt, okay, RSA ist raus. Also nicht komplett. Wir benutzen RSA noch für die Zertifikate natürlich, ne? Dass der Server uns beweist, dass er der Server ist. Ja. Unterschreibt er uns noch was schickt uns das Zertifikat, aber nicht mehr für die Encryption. Also den Fall, den du eben besprochen hattest in deinem Beispiel Handshake, der ist mit TLS 1.3 gar nicht mehr so möglich, weil RSA in TLS 1.3 gar nicht mehr für Encryption eingesetzt werden darf, sondern nur noch zur Authentifizierung.
Genau. Vielleicht können wir ja gleich nochmal dann komplett auf 1.3 überschwenken, nachdem wir schon ein bisschen Vorgeplänkel hatten.
Ein kleines bisschen Vorgeplänkel. Wir haben ja jetzt auch schon viele Gründe genannt,
ja, im Prinzip,
die zur Designentscheidung von TLS 1.3 unmittelbar beigetragen haben.
Ganz genau. Also vielleicht der Startschuss für TLS 1.3 kam im August 2013. Da hat Eric Rescuola, der auch auf dem RFC eben draufsteht bei TLS, einen Vortrag gehalten, und zwar TLS 1.3 Wishlist. Das sind bloß 11 Slides, wo er einfach mal gesagt hat, so was man sich so vorstellt, was man ganz gerne hätte. Ja, und dann 5 Jahre später mit viel Design, mit viel hin und her, ist im Endeffekt dann TLS 1.3 entstanden. Ja, wie gehen wir jetzt auf TLS 1.3? Genau, das ist also August 2018 ist es quasi erschienen, hat auch ein neues RFC. Immer wenn Änderungen sind, gibt es quasi ein neues RFC, das ist 8446.
Kleine Side-Note, ich glaube irgendwie alle TLS-RFCs enden auf 46.
Wirklich?
Ja, habe ich irgendwo mal gelesen. Und bei TLS 1.3 haben sie das dann jetzt bewusst so beigehalten, weil die vorherigen schon...
Ist ja verrückt. Ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, das sind so diese kleinen witzigen Eigenarten bei RFCs. Die IETF ist ja da auch immer so ein bisschen... die haben ja auch Spaß an sowas irgendwie und dann behalten die es gerne bei... Ja, oh, oder wir könnten auch eigentlich mal eine Folge machen über die 1. April RFCs. Da sind ja auch richtig schöne mit dabei.
Ja.
Die Spaß-RFCs, die sie immer gerne mal als April's Fool raushauen.
Ja, stimmt.
Fällt mir gerade so ein.
Ja, sehr witzig. Jo, genau. Also es gab eine Wishlist. 5 Jahre später gab es dann das entsprechende Protokoll dafür. Und wie schon angekündigt, vorher war TLS 1.1, 1.2, da hat man eben einige der Probleme nochmal behoben. Mhm. Aber mit 1.3 hat man jetzt eigentlich ein neues Protokoll entwickelt.
Das ist ja, das haben wir ja auch bei WireGuard schon so gelobt, dass er im Prinzip ganze Klassen von Schwachstellen ausgeschlossen hat bei der Entwicklung von WireGuard, ne? Durch cleveres Design. Und das ist ja so ein bisschen, was TLS 1.3 jetzt auch so macht. Die sagen, ständig kam uns dieses Padding Oracle irgendwie doof, ständig diese Bleichenbacher Angelegenheit und egal wie viel sie fixen wollten, das wird alles nur kompliziert und es macht und dann einfach komplett kategorisch raus, solche Dinge. Und das ist ja auch eigentlich, scheint ja momentan ein ganz brauchbarer Ansatz zu sein.
Genau, vielleicht kann man so ein paar Sachen auflisten. Also dieser CBC-Mode, der schon erwähnt ist, der ist raus. RC4 ist auch raus. Triple DES-Verschlüsselung ist auch raus. RSA-Encryption, diese PKCS 1.1.5 ist raus. MD haben wir jetzt nicht im Detail drüber gesprochen, aber MD5 und SHA-1 als Hash-Funktionen sind auch raus. Ja, also da ist schon einiges rausgeflogen, was jetzt einfach faktisch nicht mehr unterstützt wird. Ich habe da noch auf meiner Liste Diffie-Hellman with Custom Parameters. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Also dass gewisse Einstellungen gehen auch nicht mehr. Es gibt auch Diffie-Hellman-Einstellungen, die nicht so sicher sind. Ja. Es gibt auch Elliptic Curve Functions, wo man, ich weiß gar nicht, ob schon bewiesen ist, aber zumindest gibt es einige Kurven, die halt sich dafür nicht gut eignen und die hat man dann auch rausgeschmissen. Also das sind mal so einige der Dinge, die man einfach mal bei TLS 1.3 einfach mal entsorgt hat. Ne?
Ja. Ja, auch wichtig so, wenn genau. du mich fragst. Also es hat sich einfach herausgestellt, dass es eklig und schwer zu handeln und dann einfach
genau.
mal großflächig aufräumen.
Eine Sache, die wir bei 1.2 schon angesprochen haben und bei WireGuard eben auch, es gibt ja diese formale Verifikation, dass wir einfach wirklich garantieren können, dass ein Protokoll spezielle Eigenschaften eben hat. Und bei TLS 1.2, das ist halt aus den 90ern, da war man auch mit diesen, mit formaler Verifikation in Krypto-Protokollen auch noch nicht so weit. Das muss man auch da dazu sagen. Also da gab's das noch nicht. Und mittlerweile gibt's aber diese Tools, die man verwenden kann. Bei WireGuard haben wir auch gesagt, das ist danach formal verifiziert worden. Und bei TLS 1.3 ist das eben auch so. Das heißt, wir haben also eine formale Verifikation. Und hier ist es jetzt ganz interessant, auch die Kommunikation von den Wissenschaftlern und den Protokolldesignern. Das müssen ja nicht immer die gleichen sein. Die läuft jetzt halt auch deutlich besser. Also man holt sich halt die Leute mal ins Boot und fragt die. Und genau, also da, das ist jetzt ein formal verifiziertes Protokoll 1.3. Und das ist, glaube ich, schon allein auch ein Riesenfortschritt.
Dass man halt überhaupt so weit gekommen ist, ne? Wie du ja auch eben gesagt hast, dass man es bei früheren Versionen dann versucht hat, dass man sie irgendwie formal verifizieren wollte und das dann einfach nicht geschafft hat, weil man da ständig über was gestolpert ist. Und da sind wir ja schon einen großen Schritt weiter, dass man jetzt sagen kann, okay, 1.3 ist eben schon mal formal verifiziert.
Genau. Ja. Dann, wir haben auch eine Roundtrip-Time von dem Handshake entfernt, was natürlich sofort bedeutet, schneller, was natürlich super ist und
also
weniger Komplexität.
Eine, mindestens ja. eine, ne? Also du kannst in einer Roundtrip-Time kannst du ein TLS 1.3 Handshake machen und in den vorherigen Versionen waren das ja mindestens zwei.
Ja.
Wie du eben gesagt hast, waren es ja auch in dem Beispiel Handshake, glaube ich, drei oder so sogar noch mit der Change Cipher-Spec.
Ja, kommt natürlich also, ein bisschen drauf an, wie die Parameter so eingestellt sind, aber es können dann unter Umständen sogar mehr sein. Ja.
Okay, ja.
Ja, und wir haben sogar bei der TLS 1.3 haben wir sogar so ein gar keine Roundtrip-Time. Das ist mal super, ne?
Ja.
Also es gibt
das sollten auch wir ein, vielleicht weiter ausführen.
Genau. Also es gibt auch ein Zero Roundtrip Handshake mit Pre-Shared Keys. Also wir brauchen nichts austauschen. Wir haben schon mal uns unterhalten und können auf diese Keys aufbauen und dadurch können wir mit dem ersten Paket sofort eine verschlüsselte Verbindung aufbauen. Die hat einen kleinen Nachteil, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
Genau, und das klappt halt auch nur für die Session Resumption, also nur, wenn man eine Session weiterführen oder wieder aufnehmen möchte, die man schon hatte. Und ja, das läuft dann im Wesentlichen so, dass man zwar schon ein Datenpaket sendet sofort, aber da quasi noch ein paar kleine Parameter voranstellt. Also wir haben schon mal geredet, hier und da machen wir jetzt weiter. So, aber man schickt direkt die Daten schon mit. Man muss eben nicht die eine Roundtrip-Time warten, bis man loslegen kann. Weil der Client schon alles hat, was er braucht.
Also ich würde mal sagen, das sind so ein paar Highlights. Hast du noch ein paar Highlights so bei 1.3?
Ich glaube. Nee, ich glaube, das waren so die großen, die wirklich großen Änderungen.
Jetzt gab es noch eine ganz witzige E-Mail, die am 22. September 2016 dann auf der IETF-Mailingliste plötzlich ankam. Der Betreff war Industry Concerns about TLS 1.3. Ah nein, Entschuldigung, das ist nicht richtig. Das ist schon die Antwort da drauf. Wobei, Moment, das war auch, nee, es war auch am gleichen Tag. Also die haben am gleichen Tag noch geantwortet. Da kam also eine wirklich etwas längere E-Mail. Das ist auch ein riesen Verlauf. Und zwar ist das der, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich nichts Falsches sage, der Andrew Kennedy. Genau. Und der arbeitet für die BITS. Und das ist irgendwie so ein Konsortium von den ganzen Banken irgendwie in einem Ding mit drin. Und ich zitiere jetzt mal aus seiner großen E-Mail so einen kleinen Teil raus. Like many enterprise financial institutes depend upon the ability to decrypt TLS traffic, to implement data loss protection, intrusion detection, prevention, malware detection, packet capture, analyse and DDoS mitigation. Das war quasi seine Anfrage daraufhin. Und dann kam von...
Das war im Wesentlichen war das so, hey Leute, wartet mal.
Halt.
Genau. So, das ist ja super, ihr wollt jetzt hier überall diesen Diffie-Hellman haben in eurem neuen TLS und so, weil Forward Secrecy, das schmeckt uns aber nicht, weil wir wollen in den Traffic reingucken für Security in Anführungszeichen.
Ich finde die Antwort von
Kenny
Patterson einfach großartig. Der also er meinte erstmal so, in my view concerning your request, no. Punkt. We are rational, we are trying to build a more secure internet. Und dann schreibt er noch, and you're also a bit late to the party. We are metaphorically speaking at the stage to emptying the ash trays. And hunting for non-quite empty beer cans. Also, wir sind hier schon irgendwie am Zusammenräumen und jetzt kommst du an, willst die Party sprengen und
meinst, wir sind schon am nächsten Mittag. Es ist alles schon gelaufen irgendwie, ne? Wir sind in Version 18 vom Draft oder so. Wir stehen kurz vor Verabschiedung. Alter. Ja, schöne Worte. Ja. Und, was ist dann passiert daraufhin? Die Industrie ist zur Etsy gegangen und die haben ihr eigenes TLS gebaut und die haben das eTLS genannt.
Nein, wirklich.
Und das ist TLS 1.3 mit Änderungen, die es ermöglichen, wieder...
eTLS?
Ja, eTLS haben sie es genannt. Und ich glaube, die hatten vorher noch versprochen, das nicht TLS zu nennen und dann waren ziemlich viele Leute ziemlich pisst, dass sie es einfach eTLS nennen. Sie haben es nicht TLS genannt, ne? Ja. Ja, das ist die Etsy, das ist irgendwie Europäische Telekommunikationsstandardisierungsinstitut, irgendwie sowas. Und die haben jetzt einfach ihre eigene Suppe gekocht und einfach mal quasi TLS 1.3 mit Abhörmöglichkeiten gebaut und das dann eTLS genannt. Ja.
Aber das muss ja dann auch der Browser unterstützen, oder?
Denke, ja.
Ah ja, ich sehe gerade, auch ein valider TLS 1.3 Client kann mit solchen eTLS-Serverhin weiterhin kommunizieren.
Ja.
Es kann natürlich wahrscheinlich sein, ob diese Überwachungsschnittstelle dann... aber vermutlich brauchst du dann dafür dann schon eine Implementierung auf Client-Seite, oder?
Was ist die
Frage jetzt?
Weiß ich nicht. Vielleicht haben die das auch komplett serverseitig so reingefrickelt.
Ja, mit irgendwelchen kaputten Standards oder so, ne?
Ja, möglich. Oder irgendwie so festgezurrten Parametern, die man dann dieser Middlebox mitgibt, dass sie es dann doch wieder kann. Schön auch die deutsche Wikipedia, die hat gar keinen eigenen Eintrag zu eTLS. Aber in der Begriffsübersichtsseite, dieser Begriffsklärungsseite, steht schon eTLS, eine unsichere Variante der Transport Layer Security.
Sehr gut.
Auch da sehr schön auf den Punkt gebracht, ja.
Sehr gut.
Ah ja.
Tja, die Bankenindustrie.
Klar.
Tja. Gut. So, vielleicht dieser neue Handshake, der bloß eine Roundtrip-Time braucht. Da haben wir jetzt den großen Vorteil, das heißt, es gibt immer noch ein Client-Hello. Da steckt auch ähnliche Dinge drin, das heißt, da steckt welche Crypto-Ciphers, wobei das jetzt alles immer diese AEADs sind, die wir supporten, dann eine Signature und ein Keyshare, das ist alles in dem ersten Client-Hello direkt mit drin.
Mhm.
Und als Antwort bekommen wir vom Server Hello dann, welchen Cipher-Suite er quasi ausgewählt hat, auch sein eigener Keyshare und ein Zertifikat. That's it. Mehr ist dazu ist in dem Handshake erstmal, also beziehungsweise gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, was da drin sein kann. Das sind noch ein paar optionale Dinge. Aber das ist jetzt erstmal eine Roundtrip-Time.
Okay.
Gerade noch mal das RFC hier.
Ich habe übrigens gerade noch mal nachgelesen mit diesem ETLS, wie das funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass es mit regulären TLS 1.3 Clients zusammenarbeitet. Das heißt, du benutzt einfach deinen Browser und merkst unter Umständen nicht mal, dass deine Endstelle diesen unsicheren Standard einsetzt. Und die machen tatsächlich Diffie-Hellman, weil TLS 1.3 lässt ja da auch gar nichts anderes mehr zu. Verwenden aber statische Diffie-Hellman-Parameter, die sie auch lange gleich halten. Und die geben sie dann an diese Mittelboxes weiter. Und das heißt, diese Mittelbox hat dann auch den privaten Teil von dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und kann dann damit auch immer an den gerade generierten Session-Key kommen. Und das untergräbt ja im Prinzip die gesamte Sicherheit, die irgendwie der Ephemeral Diffie-Hellman gibt, dass man eben jedes Mal neu und keiner kann, weil die dann wahrscheinlich über Wochen oder vielleicht sogar Monate, ich weiß es nicht, immer dieselben Geheimnisse benutzen und die auch noch unter verschiedenen Boxen teilen. Und dann kann halt genau der Fall, wofür Diffie-Hellman Ephemeral eigentlich da ist, kann dann halt irgendwie ein Geheimdienst später trotzdem wieder hingehen und sich dann genau diese statischen Diffie-Hellman-Parameter von denen mitnehmen oder per Gerichtsbeschluss rausgeben lassen. Und damit hast du dann quasi keinen wirklichen DHE mehr. Ja, schade.
Aber das sehe ich ja auch als Client irgendwie gar nicht, ne? Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen uncool, weil ich vermute mal ja nicht, dass die Gegenseite irgendwie sagt, hallo, ich bin jetzt eine ETLS-Implementierung. Das heißt, ich kann jetzt meinem Client nicht sagen, bitte verbinde dich nicht zu diesen komischen ETLS-Dingern, ne?
Genau, das müssten sie auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob da das Protokoll das vorsieht, aber die könnten das auch einfach machen und es keinem sagen. Ja.
Das ist natürlich ein bisschen uncool, ja.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwie gewisse Public-Parameter zu beobachten, die sich sehr lange nicht ändern und jeder eigentliche Server, der einen ordentlichen Ephemeral Diffie-Hellman spricht, der ändert die regelmäßig und man könnte das dann so irgendwie erahnen. Aber ich weiß nicht, ob es da einen dedizierten Weg gibt, dass jetzt das irgendwie announced wird oder das Protokoll anders spricht. Ich habe mir das auch nicht detailliert angesehen. Tja.
Ja, spannend. Diese Bankenindustrie.
Ja, sorry, aber ich glaube, du warst noch gerade beim Handshake.
Was? Ach so, ja, genau.
Kam mir noch gerade dazwischen.
Genau, also das geht jetzt alles einfach in einer Roundtrip-Time, dass wir alles, ich glaube, jetzt habe ich das RFC wieder irgendwo weggeklickt. Verdammt.
Stimmt, da hatten sie eine schöne ASCII-Grafik drin.
Ja, ne? Genau. Genau. Client Hello, das heißt der Keyshare, Signature, die Algorithmen und dann, das sind jetzt, da gibt es auch ein paar Sachen, die sind optional. Das heißt Keyshare oder die Pre-Shared Key, das, was wir vorhin alles gesagt haben, sind teilweise auch optionale Dinge. Ne?
Ja.
Genau. Und das der Server Hello, hatten wir auch schon gesagt, der antwortet dann eben entsprechend da drauf. Und genau.
Genau. Kann dann auch durch optional gesetzte Extensions kann er zum Beispiel auch ein Certificate Request schicken. Das heißt, der Server erfordert ein Client-Zertifikat, was ja beispielsweise recht ungewöhnlich ist, wenn man jetzt so im Internet surft, aber was stellenweise doch verwendet wird, um anstatt irgendwie sich per Benutzername und Passwort einzuloggen, könnte man das auch kryptografisch sicher machen, indem man ein Zertifikat vorzeigt. Und sowas würde dann halt einen weiteren Roundtrip erfordern. Und sowas könnte der Server dann über eine dieser optionalen Nachrichten anzeigen, dass er das gern hätte.
Genau, also das ist schon mal der stark reduzierte und dann, was wir auch schon kurz angesprochen hatten, ist diese Zero-Round-Trip-Time. Ich glaube, den haben wir eigentlich schon ganz gut eigentlich abgedeckt. Was man jetzt hier vielleicht noch dazu sagen sollte, dass es hier eben und deswegen, dass es dieser Zero-Round-Trip-Time-Handshake ist etwas, was komplett optional ist. Das kann man sogar im Client einstellen, ob man das haben möchte oder nicht. Mhm. Und hierbei ist es so, dass die erste Nachricht, die zum Server geht, sofort verschlüsselt ist. Und hier ist allerdings eine Sache, deswegen ist es eben optional. Hier gibt es jetzt einen theoretischen Angriff, der möglich ist. Und zwar eine sogenannte Replay-Angriff, den wir ja vorhin schon auch genannt haben. Das heißt, wenn das erste Paket sofort verschlüsselt ist, dann kann ich mir das eben aufzeichnen und kann das unter Umständen dem Server eben nochmal entgegenwerfen. Und wie gesagt, kann dann eben vielleicht nochmal eine Überweisung eben nochmal tätigen. Also das ist ein theoretisches Modell, was bei diesem Zero-Round-Trip-Time-Handshake funktionieren könnte.
Ja. Und in dem RFC steht auch noch, dass man da nicht mehr diese Eigenschaft von Forward-Secrecy hat.
Ja, genau, richtig.
Wenn man den zweiten, weil die, weil die Daten dann nur noch verschlüsselt sind unter den Schlüsseln, die halt schon aus dem Pre-Shared Key kommen und die Eigenschaft geht dann halt auch flöten. Aber genau, deswegen ist das Ganze auch optional. Aus ja, Effizienz- und Geschwindigkeitsgründen hat man es jetzt drin. Aber da, falls später rauskommen sollte, da gibt's doch noch mehr und größere Probleme bei, könnte man sowas dann auch einfach deaktivieren. Mhm. Sowohl Client- als auch serverseitig.
Genau.
Wie du gesagt hast.
Ja. Gibt's noch was, was wir zu 1.3 erwähnen möchten?
Ich habe nichts mehr. Ich glaube auch, das Gröbste sollten wir haben, ne?
Was wir vielleicht, weil wir es jetzt bei SecVoltFM auch schon eingeschaltet haben, vielleicht kann ich auch da kurz sagen, es ist relativ einfach, das auch einzuschalten. Ich habe bei Nginx, das ist ja ein relativ populärer Webserver, geht das eigentlich relativ einfach. Da kann man das einfach einschalten, indem man TLS 1.3 quasi mit aktiviert. Und mit einem modernen Webbrowser, wenn man da drauf geht, geht da jetzt gerade mal bei uns drauf, dann auf das kleine Schlösslein geht, more information, dann sehe ich direkt, dass ich TLS 1.3 eben, dass die Verbindung jetzt hier über TLS 1.3 funktioniert. Mhm. Und ich meine, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde schon, dass unsere Webseite ganz schön schnell lädt. Vielleicht ist diese zusätzliche Roundtrip-Time schon, es ist so ein bisschen, flutscht ein bisschen schneller, finde ich. Ja?
Vielleicht spürst du es, vielleicht hast du auch einfach die wenigen Grafiken, die wir haben, noch im Cache. Ja, ist ja sowieso eine recht statische Seite.
Ja, ich glaube daran einfach.
Aber ja, doch, ich glaube, du hast schon recht. Ja, kommt mir auch so vor, als,
flutscht einfach Roundtrip, ein bisschen schneller, ne?
Spürt man direkt, ne? Ja. Ja, so ist es.
Gut, also das, wenn ihr Administrator von einer Webseite seid, man kann das auf jeden Fall, man kann auch immer noch rückwärtskompatibel sein.
Klar.
Wenn jetzt der Client das eben nicht kann, dann wird das eben nicht benutzt, aber für die, die es können, kann dann auf jeden Fall schon mal TLS 1.3 benutzt werden. Von daher ist das eigentlich eine ganz nette Sache, die man auf jeden Fall mal einschalten kann.
Mhm. Ruhig mal machen.
Genau. Ja, ich glaube, wir haben zumindest ein paar wichtige, die wichtigsten Sachen von TLS 1.3 eigentlich so zusammengefasst. Sicherer, schneller, man hat viele Fehler, die man in den 90ern eben gemacht hat, eben mal einfach revidiert und hat das einfach mal anständig gemacht. Und ich würde mal sagen, TLS 1.3 ist ein Protokoll aus der aktuellen Zeit und eben nicht der Steve Urkel der Protokolle.
Ja, das stimmt. Schön gesagt.
Gut.
Alles klar.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.